Nothing matters but how it ends.
The time to strike is now. The Starks fight the Lannisters, the Baratheons fight each other.
The Iron Throne is mine, by right.
No one wants you for their king, brother.
You have inherited your father's responsibilities. They come at a cost.
I love her.
I want to know what Cersei is doing, who she sees, everything.
Heard some of the men talking about the comet. Say it's an omen.
The comet means one thing, boy. Dragons.
What do you know about warfare?
Nothing. I know that our enemies hate each other almost as much as they hate us.
They'll hit us in force. They won't run away when we hit back.
You want to lead one day? We'll learn how to follow.
When my dragons are grown, we will lay waste to armies and burn cities to the ground.
Power is a curious thing. It's a trick, a shadow on the wall.
This is what ruling is. Lying on a bed of weeds, ripping them out before they strangle you in your sleep.
The king is a lost cause. It's the rest of us I'm worried about now.
I saw it. I saw something.
Whatever it was, you'll see it again.
Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode von Der kleine Rat, dem Game of Thrones Rewatch Podcast in gemütlicher Atmosphäre mit meiner Wenigkeit Patrick Lohmeier und meiner lieben Co-Host Tess, sagt man das so? Anne-Kathrin Pache-Wilke. Yay. Oder einfach nur Anne.
Hallo, ich bin Patrick. Du hast es sogar wunderbar geschafft, in einem Rutsch meinen Namen richtig auszusprechen.
Ja, tatsächlich.
Ja, die wenigsten kriegen das tatsächlich hin, weil es hängt bei den meisten dann irgendwie entweder mit dem Vornamen zusammen, sodass sie viele das E im Anne verschlucken. Manche kriegen meinen Nachnamen nicht auf die Reihe, weil für viele ist Pache doch zu ungewöhnlich, wo man sich denkt, so eigentlich ist da nichts ungewöhnlich. Manche denken, es ist irgendwie französisch, deswegen kommt da ganz häufig so dieses Pache oder sonst irgendwas raus. Und ich mir denke so, nein, ich habe damit überhaupt nichts zu tun.
Aber diese Menschen bemühen sich vielleicht einfach auch nur sehr. Also ja. Das ist natürlich auch... Ich möchte sie nicht zu sehr tadeln, weil ich hatte den Gedanken auch, als ich das erste Mal auf deinen Namen stieß und dachte, ja, vielleicht Pache, Touché. Sowas.
Ich versuche es immer so zu erklären mit, das ist wie die Rache, nur P.
Sehr schön.
Es ist im Grunde mehr derselbe Wortlaut.
Ja, dann haben wir das geklärt. Für die Hörer unter unseren zahlreichen Game of Thrones Guckern und Rewatchern und Fans, die wir schon haben, hoffe ich. Denn wir haben wirklich ausnahmslos gutes Feedback bekommen zur allerersten Episode.
Dafür Dankeschön.
Ja, dir dann auch noch an dieser Stelle eine kleine Namenserklärung.
Ich habe nur bei Bam gelernt, so Pache ist irgendwie eine Abwandlung von Bach. Und Pache heißt angeblich am Bach gelegen.
Sehr schön.
Ja, wunderschön. Wenn ich in der Game of Thrones Welt wäre und ich bräuchte ein eigenes Wappen, dann würde es wahrscheinlich irgendwas mit dem Bach zu tun haben. Vielleicht wäre ich ein Teil der Tullys, ich weiß es nicht.
Ja, wenn dieser Podcast übrigens noch erfolgreicher läuft, dann machen wir wahrscheinlich so ein Spin-off zur Etymologie aller Game of Thrones Häusernamen. Und das wird dann unglaublich spannend, wenn wir stundenlang darüber reden, woher kommen die Tyrells und die Martells und die Baratheons und die Starks. Und,
long, long time ago.
Ja, unglaublich spannend. Ja, aber ja, das ist mit einem kleinen Augenzwinkern gesagt, denn ich habe ja bereits in der ersten Episode erwähnt, dass ich mich mit einigen Sachen doch eher schwer tat, auch unter anderem allein mit der Tatsache, dass man, wenn man ein Snow ist, dann eben ein Bastardsohn ist. In der Regel auch. Dafür habe ich, glaube ich, 2 Staffeln gebraucht, um das zu kapieren. Also keine Sorge, es wird kein Namensherkunfts-Spin-off geben zu diesem Podcast. Ja. Oh. Aber mal gucken, was HBO noch für uns bereithält ab. Oh, vermutlich dann 2020, ne, wenn so das erste Spin-off rauskommt. Oder meinst du, die starten?
Ich denke auch, das wird relativ schnell dann der Fall sein. Also wenn jetzt nächstes Jahr im Frühjahr oder eher Sommer dann tatsächlich das Finale ist, dann werden die wahrscheinlich nicht so lange warten, um dann die goldene Kuh zu melken.
Westworld hat es ja nicht geschafft, zumindest nach all dem, was ich gehört habe. Also das war so das große Serienprojekt, in das HBO da große Hoffnung gesetzt hat, was quasi so Game of Thrones als die neue Blockbuster-Serie ablösen konnte. Aber ich glaube, die Reaktion war jetzt eher verhalten nach der zweiten Staffel. Insofern darf man vielleicht gespannt sein, was sie da Game of Thrones seitlich noch aus der Taufe heben. Aber jetzt erstmal, so ist der Plan, kurz zum Hintergrund dieses Podcasts, dass wir, also Anne und ich, und die bisherigen Game of Thrones Staffeln, derer da sind 7 monatlich abarbeiten, abgucken, runtergucken, weggucken und uns dann einmal im Monat, nämlich an jedem zweiten Dienstag im Monat treffen, um darüber zu sprechen. Und Lieblingsmomente zu identifizieren, Lieblingsfiguren zu identifizieren, einfach auch über Tiefpunkte vielleicht zu reden, über Kritikpunkte, die wir haben, aber auch, wir dürfen auch voll des Lobes sein und natürlich auch ein paar persönliche Erinnerungen an die ersten Seherfahrungen teilen. Und was das Thema Spoiler betrifft, dazu vielleicht gleich nochmal ein bisschen mehr. Aber zu Beginn gleich die Frage an dich, denn ich möchte gar nicht so viel reden. Was mache ich hier eigentlich?
Du erzählst so schön. Also, ich wollte dich gar nicht
genug reden. Ich danke dir. Was war jetzt unmittelbar vor dem Wiedersehen? Hattest du einigermaßen konkrete Erinnerungen, was du über die zweite Staffel denkst? Wie war deine Erinnerung daran?
Das lässt sich ganz schwer in Worte fassen. Also ich wusste natürlich so, okay, durch das Finale der ersten Staffel ist ja jetzt schon einiges ins Rollen gekommen. Ich wusste jetzt, okay, jetzt die zweite Staffel kommt jetzt die Schlacht der fünf Könige. Also sprich dann so, das ganze Königreich ist ja also mehr oder weniger aufgesplittert. So jeder will irgendwie die Krone an sich reißen und da ist ganz viel Hickhack und Gezicke hier, Gezicke da. Und wusste ja dann auch so, dass das Production Value dann doch um einiges angestiegen ist für diese Staffel, da die gemerkt haben, so hey, das läuft ja ganz gut, also investieren wir mal rein. Und aber wie ich das jetzt damals bewusst wahrgenommen habe, kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Ich war natürlich angefixt und ja.
Also meine Erwartungshaltung war auf jeden Fall eine hohe, so nach der ersten Staffel, muss ich sagen. Aber ich war noch nicht an dem Punkt, darüber hatten wir auch schon bereits gesprochen, wo ich gesagt habe, ich nehme tatsächlich die Bücher zur Hand und lese weiter. Also Spannung schon vorhanden meinerseits, eine gesteigerte Erwartungshaltung. Aber ich glaube, so diesen richtigen Hype-Moment, den gab es in meiner Welt zumindest noch nicht. Also es gab noch nicht die Menschen um mich rum. Vielleicht war ich aber auch damals zu wenig in sozialen Netzwerken unterwegs. Es gab nicht die gefühlt tausend Menschen um mich rum, die sagen, du musst das gucken. Und es war nicht diese Watercooler-Serie, die einfach die lief, die du am besten auch noch zeitnah streamen musstest. Auch das war für mich noch nicht wirklich ein Thema 2012. Um dich dann darüber auszutauschen. Also schon klar mit Spannung verbunden, aber nicht so, dass ich gesagt habe, ich muss die jetzt vorab sehen, auch vielleicht möglicherweise auf illegale Art und Weise. Ich habe dann brav gewartet, bis irgendwann die DVDs und die Blu-rays rauskamen und die geguckt. Und also meine Erinnerung jetzt an die zweite Staffel war, ganz ehrlich, dass sie nicht zu meinen Lieblingsstaffeln gehört. Mhm. Also ich würde sie jetzt, bevor ich sie wieder sah und ob sich das geändert hat, darüber gebe ich dann später auf Auskunft, hätte ich sie qualitativ eher so im unteren Drittel auf meiner persönlichen Game of Thrones Beliebtheitsskala angesiedelt. Da gibt es noch ein, zwei darunter, aber die zweite war mir immer als sehr, sehr zerschossen und sehr diffus und sehr spannungsarm in Erinnerung geblieben. Und vielleicht auch gerade deswegen war ich jetzt besonders gespannt darauf, sie wiederzusehen. Einfach um vielleicht diesen Vorurteil oder diese falsche Erinnerung zu entkräften.
Ja, so genau konnte ich das für mich noch nie so wirklich einordnen, sodass ich sagen würde, okay, die Staffel ist mir die Liebste, die Staffel ist mir die wenig
Nein.
Liebste. Nee. Weil das verschwimmt für mich alles so extrem, so wo ich sagen konnte, okay, in der Staffel ist noch grob das und das passiert, in der Staffel ist wieder grob das und das passiert. Aber.
Oder ist die fünfte und das grob gar nichts passiert?
Nein, also die fünfte kann ich schon definitiv sagen, weil das wirklich so ein Wendepunkt war, wo ich gedacht hätte, so ich höre auf und so, weil das mich dann doch ziemlich verloren hatte. Aber dann habe ich mich ja doch wieder von halb anstecken lassen. Nee, aber das, was du jetzt meintest, mit so in dieser Gesprächsblase zu sein, so, das war natürlich bei uns, also bei meinem Mann und mir, durchaus gegeben, so eben dadurch, dass wir dann, wie in der ersten Folge auch schon erklärt, dann eben die Freunde hatten, so, die mein Mann durch die Schule dann auch kannte. Und wir halt auch sehr dicke miteinander sind. Da ist immer noch mit den Kontakten, nur durch die Distanz ist es jetzt gerade ein bisschen schwieriger. Und da hat man sich natürlich extrem ausgetauscht. Und jetzt aktuell ist es zum Beispiel auch so, dass meine Schwiegerfamilie die Serie auch guckt. Also von daher mit vielleicht so ein bisschen verzögerter Zeit dann, aber grundsätzlich tauschen wir uns da auch regelmäßig aus.
Ist es so, dass du auf bestimmte Momente hinfieberst, wenn du sagst, also bestimmte Ereignisse, auch so Showcase-Szenen, wie jetzt, weiß ich nicht, ja, wie hier eben jetzt die Schlacht von Blackwater oder die Rote Hochzeit in der kommenden Staffel, also assoziiert man ja schon sehr spezifisch mit einer Season, dass man sagt, so das ist der eine Moment oder manche Seasons haben auch mehr als einen davon. Die kann ich schon ganz klar chronologisch in der Serie verorten. War es jetzt auch so, dass du gesagt hast, hier, das sind so die vor dem Rewatch die 2, 3, 5, 10 Momente, auf die ich mich besonders freue, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte auf jeden Fall mich schon sehr auf die Einführung von Brienne gefreut.
Ja.
Das war für mich so ein Highlight. Und genau, eben die Schlacht im Blackwater und wo ja dann dieser großartige Moment auch ist, um so weit schon mal ein bisschen vorwegzugreifen, mit Tyrion und mit dem Bluthund. Da gibt es so ein paar schöne Highlights. Und das war für mich so der Ankerpunkt, wo ich sage, so, ja, deswegen gucke ich die Staffel. Und weil zwischendurch dann so, habe ja jetzt die letzten Wochen auch die ganze Zeit immer so Folgen geguckt, so Notizen. Und zwischendurch dachte ich auch so, was ist nochmal von zwei Folgen zuvor passiert? Mhm. Das war dann diesmal echt schwieriger. Also letzte Staffel hatte ich das Gefühl, das war noch ein bisschen einfacher.
Ja.
Weil es irgendwie alles noch ein bisschen konzentrierter war, gefühlt. Jetzt hat man das Gefühl, jetzt laufen parallel 10 Handlungsstränge dann ab. Aber ab und zu dann halt aufgrund eben der vielen Handlungsstränge und der Zeit gibt es mal in der einen Folge eher die Stränge und in der anderen Folge gibt es dann eher die Stränge. Das fand ich dann zum Beispiel bei der 9. Folge dann sehr, sehr angenehm, weil man sich wirklich komplett nur auf King's Landing konzentriert hat.
Ja, das ist immer so. Ich frage mich auch oft genug, ist das jetzt sein Gefühl, Patrick, oder ist es wirklich so, dass es unendlich viele Handlungsstränge gibt und unendlich viele Figuren, deren Geschichten erzählt werden? Und ich meine, guter Gradmesser ist dann eben einfach, wenn man es niederschreibt, was wir jetzt auch im Vorfeld dieser kleinen Podcast-Runde wieder getan haben. Und da stellt man eben doch fest, okay, in der ersten Staffel hatten wir, eine knappe DIN A4-Seite und jetzt sind es eben gut anderthalb oder fast 1-2 Drittel. Also da hat sich auf jeden Fall was getan, so in Sachen Komplexität oder Vielfältigkeit der Handlungsstränge und Figuren. Das geht schon ganz schön, ja, ins Eingemachte. Ich habe tatsächlich bis auf Blackwater gar nicht so konkrete Bilder vor mir gehabt von der Staffel. Ich wusste, dass bestimmte Figuren kommen. Ich freute mich auf Stannis und damit verbunden eben auch auf Davos, die ich ziemlich toll finde. Also Davos mehr als Stannis, ehrlich gesagt. Stannis ist eher eine unangenehme Figur.
Ich finde, er gehört so ein bisschen zu dem Club der treuen Gefolgschaft.
Ja. Aber ich habe mich jetzt eben auch dabei ertappt, dass ich tatsächlich mich auf Sachen freue, die gar nicht kommen. Und das ist immer so ein bisschen doof tatsächlich. Oh.
Was hattest du denn erhofft?
Mans Raider, dass der auftaucht. Ich wusste, dass eben der Schauspieler, den ich auch sehr gern mag,
der ist toll.
Das habe ich immer vergessen, der Julius Caesar in Rome spielt und in The Terror den King Captain.
Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, aber entweder.
Ich glaube, es war ein walisischer
Name. Ciaran Hinds.
Ja.
Aber ich liebe den Schauspieler. Ja. Das ist toll. Ich habe den letzten. Der ist in einer meiner liebsten Jane Austen-Verfilmungen, die männliche Hauptrolle. Da spielt er auch einen Captain. Da ist er großartig. Männer in Uniform sehen großartig aus. Außer das Nazi-Reich, das will ich mal unterstreichen. So. Aber generell Uniformen, die machen schon echt was her. Gerade so eine Marine-Uniform, das ist schon.
Oder so einer
aus. Gerade so 19. Jahrhundert, das ist schon ganz schnickel.
Oder so einer aus Knochen, wie der Meister der Wildlinge da. Meister der Knochen bei dem Wildling trägt.
Ja, gut, das ist nochmal eine andere Form von Uniform, aber ja.
Also auf den freue ich mich und der kam dann eben nicht. Das ist tatsächlich.
Das habe ich aber auf dem Schirm tatsächlich gehabt. Und so. Also was mich eher überrascht hat, war zum Beispiel, dass man die Familie von Stannis noch nicht sieht. Mhm. Die wären da schon dabei, aber die kommen anscheinend doch erst später.
Ja, stimmt, ja.
Also zum Beispiel die Tochter, die durchaus relevant ist.
Ja, die noch für einen der unangenehmeren Momente, aber ich glaube, der kommt dann auch erst in Staffel 6 oder so verantwortlich sein wird.
Ich glaube, der kommt in Staffel 5.
Oh ja, noch ein Pluspunkt für die 5. Staffel.
Das war einer von diesen Hardcore-Momenten in Staffel 5.
Ja. Noch so ein Pluspunkt für die 5. Staffel. Also man kann sich wirklich drauf freuen. Oh,
der Rewatch wird interessant, ich merke schon.
Ja, ich war darauf gefasst, dass Sam auf jeden Fall mehr zu tun hat. Und was ich tatsächlich, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber es ist tatsächlich so, ich war tatsächlich darauf gespannt, ob die Showrunner auf die Kritik, die jetzt doch seitens des Publikums wahrscheinlich weniger, aber zumindest seitens der Kritiker und der Menschen, die eben diese wöchentlichen Recaps schreiben, die ihnen da begegnet ist, in puncto überflüssige Sexszenen. Und dafür wurde ja selbst dieses Wort Sexposition aus der Taufe gehoben. Und es gab eben so zahlreiche awkward Moments in der ersten Staffel, vor allem mit Ross. Und ich blickte doch mit einiger Spannung darauf, ob sie ein bisschen wenigstens aus ihren Fehlern gelernt haben und das so zurückgeschraubt haben. Und ja,
möchte ich sagen.
Ja,
es
ist besser geworden. Ich hörte sie, einige weibliche Teile der Zuschauerschaft und auch Männer, die das mögen, waren sehr erfreut darüber, dass zum Beispiel, wie heißt Gendry, einmal shirtless und mit sehr aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen eingeölten Oberkörper da rumlaufen darf und schmieden darf. Und dachte ich, okay, vielleicht ist es jetzt so ein bisschen die ausgleichende Gerechtigkeit, nachdem man in der ersten Staffel nur nackte Männer gezeigt hat, wenn sie irgendwie gerade gefoltert wurden zum Beispiel. Also quasi hinter einem Pferd hergezogen wurden oder ja.
Oder wenn es Baden waren.
Ja, oder Hoda mit seiner Socke da baden durfte. Also, aber gut, bin da vielleicht nicht die Person, die das Umfang beurteilen kann. Aber tatsächlich habe ich auch das Gefühl gehabt, es wurde ein bisschen besser und ja, dann auch wieder nicht.
Ich glaube, da kommen wir nachher auch noch.
Da werden wir noch später. Auch
durchaus den einen oder anderen cringy Moment.
Ja, aber im Großen und Ganzen hat das Wiedersehen mit der zweiten Staffel deine Erwartungen erfüllt. Du sagst, du hast gar keine konkreten gehabt. Übertroffen oder war das eher so, ja, hatte ich mal doch ein bisschen mehr von erhofft?
Es ist eigentlich relativ gleich geblieben. Mhm. Ich war halt nur eben, wie du schon meintest, und wir haben ja dann während des Schauens ja auch mal Sachen niedergeschrieben. Und da ist mir halt eben so dieses bewusst geworden von wegen, dass es doch alles deutlich zerfaserter ist. Und das war halt für mich so ein, doch so ein Überraschungsmoment, wo ich so dachte so, oh Gott, so wäre ich auch mal aufgeschrieben, so, okay, welche Figuren hauchen jetzt in welche Episode auf? Und dazwischen merke ich dann so, Moment mal, wir haben gar nichts von John gesehen. Mensch, wir haben ja gar nichts von Danny gesehen. Und da habe ich dann irgendwann auch gemerkt, so, dass es dann, und wenn man dann mal so die einzelnen Handlungsstränge sich anguckt, hat man das Gefühl, es passiert eigentlich gar nicht so viel.
Das bei stimmt,
gewissen
ja.
Figuren.
So. Das ist nicht nur ein Gefühl. Doch.
Also, und da hatte ich das, gerade im Vergleich zur vorherigen Staffel, hatte ich das Gefühl so, also das ist jetzt deutlich zerfaserter und ein bisschen irreführender. Und gerade wenn man dann gewisse Figuren, wie auch bei der ersten Staffel schon, dann besonders mag und man das Gefühl hat, so, ja, jetzt muss man erstmal wieder warten, so dann die anderen fünf Handlungsstränge, bis man wieder zu der eigentlichen Figur dann kommt, das ist dann manchmal ein bisschen ermüdend.
Ja, es fühlt sich tatsächlich ein bisschen an wie Hausaufgaben. Also beim ersten Mal gucken, muss ich sagen, weil man eben wusste, also was mir jetzt tatsächlich aufgefallen ist, mehr deutlicher als bei der Erstsichtung war, dass tatsächlich bestimmte Figuren über eine Episode lang oder teilweise über mehrere Episoden hinweg gar nicht auftauchen. Mhm. Beim ersten Mal fühlt es sich tatsächlich noch so an für mich wie, okay, ich muss in jeder Episode ein bisschen was von jeder Figur mitnehmen und empfand es als relativ ermüdend. Plus auch diese Unmenge an neuen Namen, die nochmal auf einen eindrischt. Mhm. Und auch die Sachen, die angeteasert werden aus zukünftigen Staffeln, wie eben die Begegnung mit Mans Raider und die Boltons, die dann so am Rande auftauchen. Mhm. Und bevor man sich überhaupt gedanklich damit auseinandersetzen kann mit der Frage, wer sind die eigentlich? Mhm. Sind sie schon wieder weg? Ja. Und das nächste Haus wird erwähnt. Das war mir eigentlich fast schon zu dicht und ich konnte dem nicht ganz folgen. Insofern, also um mir selber meine eigene Frage zu beantworten, hat es jetzt irgendwie meine Erwartungen erfüllt oder übertroffen oder wurden sie nicht erreicht? Also meine Erwartungshaltung wurde doch etwas übertroffen in dem Sinne, dass ich wirklich das Gefühl hatte, zum ersten Mal der Handlung wirklich in allen Zügen auch folgen zu können. Mhm. Und auch einige Punkte, da kommen wir dann gleich drauf zu sprechen, wenn wir so über die einzelnen Handlungsstränge sprechen, die haben mir besser gefallen, weil ich eben mittlerweile, also mit dem Wissen einfach um die Bücher 3 bis 5, die ich jetzt in den letzten Jahren gelesen habe und auch zum großen Teil wieder vergessen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, mhm. und eben die späteren Staffeln, jetzt auch weiß, was sie da vorbereiten wollten. Mhm. Und beim ersten Mal empfand ich eben bestimmte Figuren und auch ja, nicht nur Szenen, sondern ganze Handlungsstränge als vollkommen überflüssig. Mhm. Ich glaube, insbesondere ein, vielleicht zwei, und die werde ich gleich auch nochmal sicher kritisch anmerken. Aber ich habe meinen Frieden damit gemacht, also Frieden damit gefunden. Das ist dann irgendwie auch in Ordnung. Noch grundsätzlich Gedanken, bevor wir so vielleicht ans Eingemachte gehen und uns in einzelnen Handlungssträngen widmen. Oder bist du bereit?
Also, ich glaube, ich würde nochmal auf den Punkt eingehen.
So ich streichle die Krähe hier mal.
So. Ja. Zur Erläuterung, ich habe eine Deko-Krähe mitgebracht.
Ah, ist wunderbar.
Ja.
Im nächsten Leben werden wir YouTuber und dann kann man sich ja alles angucken.
Stellen wir alles voll mit kleinen Krähen. Mhm. Die werden nicht abgeschlachtet wie in dieser Staffel. Nee, was mir zum Beispiel auch noch aufgefallen ist, im Vergleich zur ersten Staffel, also zum einen, die hatten ja auch dann deutlich mehr Budget auch gehabt und da merkt man das auch schon, dass sie einfach auch deutlich mehr Geld in gewisse Szenen noch investieren konnten, sei es in Settings, sei es zum Beispiel, dass man Schlachten sehen konnte, das, was ich ja bei der letzten Folge schon meinte.
Ja.
Da wurde ja doch sehr viel offscreener gemacht und diesmal hat man das Gefühl, ja, da wurde doch mal ein bisschen mehr gezeigt. Und was mir tatsächlich aufgefallen ist, die haben anscheinend das Color Grading so ein bisschen erhöht. Ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist. Ich hatte immer das Gefühl, so bei der ersten Staffel, das war alles dann eher so bisschen entsättigter.
Ja.
Und in dieser Staffel habe ich das Gefühl, da haben sie es noch ein bisschen mehr hochgedreht. Also es wirkte alles wesentlich kräftiger von den Farben.
Ja, also mir ist es auch aufgefallen. Ich frage mich dann eben immer, liegt es vielleicht auch an dem Mastering der Blu-Rays, die ich hier habe? Oder ist es vielleicht auch der Fernseher?
Ich bin also mir ich da habe diese auch auf DVD und da ist es mir auch schon aufgefallen.
Es kommt immer darauf an, wo man sich gerade befindet, auch in der Handlung. Also ich finde, je nachdem auch, ob die Sets es hergeben, so wie soll ich sagen, illuster abgefilmt zu werden. Das ist bei einigen eher so der Fall, bei anderen weniger. Ich finde, der Thronraum gibt eben unglaublich viel her. Oh, ja. Daenerys so langsam in der Wüste, es gibt unheimlich viel her. Wenn sie dann in Carth ist, gibt das Ganze weniger her. Also ich habe immer das Gefühl, dass sich auch die Regisseure sehr daran orientieren und dem, wie sie es zeigen, ob denn eben die Sets oder die Locations, wo sie gerade filmen, das erlauben. Mir ist jetzt ehrlich gesagt nicht aufgefallen, ausdrücklich, aber vielleicht werde ich ab der dritten Staffel da nochmal ein Auge drauf haben, ob das der Fall ist. Also sehr kinohaft wirkt die Serie ja sowieso für mich, mit Ausnahme weniger Szenen, wo ich dann schon so das Gefühl habe, okay, da fehlten vielleicht auch einfach so mal ein paar Statisten. Aber zum Beispiel vor allem bei den Szenen da in Robs Lager, das wirkt mir auch, das ist doch immer so ein bisschen menschenleer. Sie reden, es wird oft von Armeen, die mit einer fünfstelligen Anzahl Soldaten geredet und irgendwie die Schlacht, wo wieder 10.000 gefallen sind. Mhm. Und klar, man sieht ein bisschen mehr, du hast absolut recht. Also da ist, war mehr Budget da. Aber letztendlich sind es dann eben doch immer die gleichen 30 bis 50 Statisten, die da im Hintergrund rumlaufen.
Das
und,
ist ja immer so.
Ja.
Also meistens aus eigener Erfahrung.
Ja. Es wird eben, aber es wird ja noch, also ich finde, ich bin ja relativ dankbar dafür, dass wir noch nicht auf diesem Michael Bay-Niveau sind, wie jetzt einige der späteren Staffeln. Und ich muss sagen, also wenn wir so, glaube ich, zu Staffel, das ist ja jetzt die neueste Staffel, die siebte, und zu sowas kommen wie hier The Battle of the Bastards, wo man dann wirklich das Gefühl hat, man ist plötzlich irgendwie Transformers 4, was einfach so die Production Values und das Getöse angeht, und das ist schon, es schlägt einen förmlich.
Ich bin nur noch das Hans Zimmer Horn.
Ja, genau. Da bin ich ja fast schon dankbar, so um die etwas. Und die etwas kleinere Skalierung da der frühen Staffel. Ich mag das ja lieber, aber wir haben noch viel zu reden in den kommenden Episoden dieses Podcasts. Aber das ist schon ein schöner Hinweis mit dem Color Grading. Ich werde mir Mühe geben.
Mir fällt sowas immer sofort auf. Das ist wahrscheinlich auch durch mein Studium bedingt, eben weil ich ja Kostüm mitgelernt habe.
Ja.
Da haben wir auch ganz viel Farben und Formen und psychische Wirkung dann auch so geachtet, so von wegen so, okay, was drückt man mit gewissen Sachen dann aus oder was will man auf gewisse Weise vermitteln, und da bin ich einfach sehr sensibel, was das Thema angeht.
Mhm.
Da achte ich natürlich viel mehr darauf. Also allein so Sachen, was wir zum Beispiel auch damals hatten bei der Babadook-Folge,
ja,
dass ich da auch schon gezielt darauf gucke, dann von wegen so, okay, wann werden Farben eingesetzt, warum werden Farben eingesetzt. Und so habe ich ja auch damals immer gearbeitet, so wenn ich dann irgendwie gezielt Farben einsetzen möchte, dann hat das schon einen Grund.
Ja.
Um eine Geschichte zu erzählen.
Ja. Also grundsätzlich haben sie wirklich da gute Arbeit geleistet. Mir gefällt das alles sehr gut, wie sie es machen. Es ist teilweise so ein bisschen, also für mich immer so ein bisschen widersinnig, also nicht wirklich zweckmäßig. Ich frage mich zum Beispiel, warum Tywin Lannister fast immer in einem fast unbeleuchteten Raum sitzt. Das spielt natürlich Arya an einer Stelle dann gut in die Karten, wo sie dann in Gefahr gerät, enttarnt zu werden. Ich frage mich dann allerdings doch, warum da nicht mal jemand einfach ein paar Kerzen anzündet. Aber es passt eben gut zur Figur, dieser fast also monochrome wirkende Raum, also im Halbdunkel, und das passt eben auch so gut. Also zwei Figuren oder zumindest eine, die nicht erkannt werden will, das passt eben einfach gut zur Geschichte, die da erzählt wird. Und da hat man sich schon viel Gedanken gemacht, das gefällt mir gut. Wobei man da auch sagen muss, also gerade bei, ich hab zumindest die Schlacht von Blackwater nachgelesen, obwohl ich den zweiten Band eben erst noch nicht gelesen habe, habe ich zumindest den Abschnitt mal nachgelesen. Und das ist, auch wenn die Schlacht jetzt im Detail anders abläuft, als wir es in der Serie sehen, auch sehr gut immer von George R. R. Martin auch in seinen Büchern beschrieben, wie eben da die also das ganze Setting, also das ist Seefeuer, das Wildfire da grün ist. Das ist ja auch keine Erfindung der Show, sondern das hat ja alles so George R. R. Martin auch sehr, sehr explizit so beschrieben. Und da denke ich mal, werden die sich ja auch dran orientieren. Wahrscheinlich mittlerweile immer weniger, jetzt wo die Bücher fehlen, aber ist die Serie für dich visuell reizloser geworden, vielleicht in den letzten Jahren? Kann das sein?
Das ist eine gute Frage.
Vielleicht müssen wir die beantworten, wenn wir dahin kommen.
Ja, also jetzt so aus dem Stegreif könnte ich es jetzt auch nicht sagen, weil es ist jetzt auch schon wieder zu lange her, dass ich die letzte Staffel gesehen habe.
Ja.
Habe jetzt keine bewusste Erinnerung. Also, das hat man vorhin ja schon auch das Problem gehabt, dass ich dann, dass jetzt für mich jetzt einfach auch so ein Punkt ist, sozusagen, wo ich ja nur noch so ganz grob sagen kann, das ist in der Staffel passiert, das ist in der Staffel passiert. So.
Ja.
Das verschwimmt für mich alles so. Also ich habe natürlich dann so meine zwei, drei Lieblingsfiguren, da kann ich noch relativ präzise sagen, so was passiert in den einzelnen Staffeln. Aber ansonsten muss ich dann schon echt raten. Also es ist jetzt nicht so wie bei Doctor Who, dass ich noch sagen kann, okay, die und die Staffel, das ist mit dem Doktor, die und die Staffel ist mit dem Doktor, es passiert das und das und jenes, der und der Companion kommt, der Companion, die geht, fertig.
Also ich hab die konkrete Erinnerung zumindest daran, dass jede Figur mal Handlungsstränge hat, wo die Figur einfach drunter leidet. In dem Sinne, dass man das Gefühl hat, die hat mal irgendwie eine halbe Staffel oder eine Staffel und manche Figuren vielleicht sogar zwei Staffeln lang eigentlich fast nichts zu tun. Mhm. Und also das ist eine Erinnerung, die ich habe, aber ich weiß immer nie, wann es eintrifft. Deswegen bin ich immer dankbar, wenn das eben einige Figuren, die ich sehr gern mag, nicht erwischt. In dieser Staffel hat zum Beispiel Danny, also Daenerys, erwischt mit dem, ich habe nicht so wahnsinnig viel zu tun. Where are my dragons? Ja, das darüber wird zu reden sein. Bevor wir jetzt über die einzelnen Handlungsstränge sprechen, die obligatorische Spoilerwarnung, die jetzt hier verspäteterweise kommt, aber vielleicht nochmal in aller Ausdrücklichkeit gesagt, also wir bringen sofern sinnvolle Ereignisse in der späteren Staffel auch in unser Gespräch ein, gehen aber in der Regel nicht ins Detail, will jetzt heißen, also wir können uns jetzt nicht davor hüten, auch mal zu sagen, schade, dass so und so in Staffel 3 stirbt, aber wir werden jetzt keine einzelnen Szenen sezieren aus späteren Staffeln. Und falls doch, geben wir davor einen entsprechenden Hinweis, dann doch bitte die nächsten 5 Minuten zu skippen und wem selbst das noch zu spoilerific ist und jemand die Serie noch nicht kennt und diese vollkommen unbefleckt von Spoilern erleben möchte, der sollte unseren kleinen Rat meiden, bis er oder sie die Serie dann auch bis inklusive Season 7 gesehen hat. Also ich denke aber mal alle, die uns jetzt hier beiwohnen akustisch, die wissen, was sie kriegen und was sie zu erwarten haben.
Also ich weiß auch von den einen oder anderen so, dass die gezielt jetzt mit unserem Podcast warten, weil sie die Serie noch nicht gesehen haben und das aber dann nachholen werden, wenn sie die Serie
auch. Ja, ganz merkwürdig. Also tatsächlich, wir haben ein Feedback bekommen bei Twitter oder Facebook, das ging in die Richtung, ja, ich konnte mir ja mit der Serie nie warm werden, habe quasi nach Episode 3, Staffel 1 aufgegeben, aber vielleicht höre ich mir stattdessen einfach eure Podcasts an. Ich weiß nicht, ob das so gut funktioniert, ehrlich gesagt. Also reizvoll, werdet ihr gleich selber hören, sind unsere Inhaltsangaben nicht so in dem Sinne, dass sie großen Unterhaltungswert bieten.
Wenn ihr euch trotzdem unterhalten fühlt, freut uns das trotzdem.
Nein, ich finde das absolut super, aber ich habe jetzt die Namen, wir haben jetzt die Namen nicht gezählt, aber ich würde mal sagen, wir reden hier ungefähr von 30 bis 40, würde ich sagen, handlungsrelevanten Charakteren, mal mehr, mal weniger, also rund 10 bis 15 Hauptfiguren und dann auch irgendwie 20, 30 Figuren so in der Peripherie dieser Figuren. Und wir werden eben sehr, sehr viele Namen auch nennen, die vielleicht einmal relevant sind und dann nie wieder und erst in Staffel 5 wieder auftauchen. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, der Sexpirat Salazar oder wie heißt er? Ja, genau. Euron? Nein, den Davos rekrutiert für Stannis.
Ach, der? Ja. Oh Gott, ja, stimmt.
Der wüste Dinge mit Cersei machen will. Ah, ja, genau.
Ach stimmt, das war halt auch so eine Miniszene, wo ich auch so dachte, ach ja,
Es ist ganz entscheidend, die Serie, weil wir dort auch Davos Sohn kennenlernen, wo uns als Zuschauer, glaube ich, erwartet wird, dass wir sehr, sehr mitleiden, wenn der dann später ins Gras beißt. Und das hat die Serie da auch nicht so richtig geschafft. Nee. So. Wer war er nochmal? Ah.
Ich weiß bis heute immer noch nicht seinen Namen.
Der heißt Mathos. Tja, ich musste das auch extra nachgucken.
Das ist irgendwie bei mir völlig untergegangen. Davos hat einfach alles überstrahlt.
Wir beginnen aber mit unserem kleinen Rückblick in den Riverlands, in den Flusslanden und kurz zusammengefasst, dort ist Catelyn ansässig und verhandelt mit Renly Baratheon in dessen Lager. Eine Zusammenarbeit aus, wird anschließend Zeuge dessen Mordes, ziemlich zu Beginn oder Mitte der Staffel, durch Melisandres Rauchbaby, darüber reden wir dann gleich nochmal im Detail. Sie tadelt Rob für seine neue Liebschaft mit Talisa und lässt Jamie an der Seite von Brienne frei. Und wollen wir es nach der Figuren machen oder soll ich einfach mal alles jetzt hier runterlesen, was ich so in den Flusslanden zu sagen habe? Oder wollen wir erst über Catelyn sprechen und ihre Rolle in der Staffel?
So können ja erstmal grob die einzelnen Handlungsorte mal abklappern.
Ja, dann haben wir noch Rob und gegen den Widerstand seiner Mutter lässt er Theon zu seiner Familie zurückkehren auf die Eiseninseln. Er bändelt mit Talisa eben an der besagten jungen Frau, der Pflegerin, der Sanitäterin. Ja, es gibt diesen wunderbar romantischen Moment, wo sie sich dann verlieben, so, oh, schönes Bein, was du in der Hand hältst. Er streitet sich mit seiner Mutter über die Freilassung Jaime Lannisters, die ihn hat gehen lassen, befiehlt Bruce Bolton die Rückeroberung Winterfells und heiratet gegen Ende der Staffel dann Talisa. Und da gibt es noch Renly Baratheon, der mittlerweile mit Marjorie Tyrell verheiratet ist, auch eine neue Figur, die wir hier kennenlernen. Und eben auch Anspruch auf den Thron hat, genau, also hat sich einfach nimmt, genau wie sein älterer Bruder Stannis. Wird aber trotz der Leibwache von Brienne, auch eine neue Figur Brienne von Tarth, die wir kennenlernen, vorzeitig durch Melisandres Rauchbaby ermordet. Wie nennst du das Rauchbaby, das Rauchmonster?
Die Dämonenbrut.
Dämonenbrut. Und Anna hat mich darum gebeten, Zeloras, der mit dem schönen Haar, den auch noch zu erwähnen.
Ja, der stimmt, jetzt auch noch dabei.
Der hat auch so eine. Das ist der Prinz, der König, der Ritter der Blumen oder so?
Der Ritter der Blumen meine ich auch.
Ja, ja.
Genau, und er ist wiederum der Bruder von Margaery.
Richtig, richtig.
Die wiederum von dessen Liebschaft zu ihrem Gatten weiß.
Ja, genau. Das ist aber auch, darüber hatte ich tatsächlich auch mit meiner Frau ein kleines Zwiegespräch. Also es ist nicht so weit gekommen, dass sie darüber gestritten haben. Aber meine Wahrnehmung war ein bisschen anders bei Margaery, nämlich die schon, dass sie sehr kalkuliert ist und also sehr, sehr pragmatisch handelt, in dem Sinne von, ja, Liebe hat eh nichts zu bedeuten. Ich will einfach hier quasi, ich will an die Macht, ich will ab Königin sein. Und im Grunde mir egal, was mein Mann da so in seiner Freizeit mit meinem Bruder macht. Absurder Gedanke. Und meine Frau dann sagte, nee, doch, das ist doch eher so eine Fühlige, die leidet schon. Und ich hatte jetzt nicht so.
Nee, ist auch nicht mein Eindruck. Also sag ich jetzt so als Frau. Also für mich war auch so ein Eindruck. Sie geht da völlig pragmatisch ran und sagt so, okay, das ist der Weg, um an die Krone zu kommen. Mach ich, passt schon.
Genau.
Mein Mann muss mich nicht lieben, solange er mich nicht schlägt, ist alles gut. So nach dem Motto dann. Und deswegen geht es ja auch am Ende dann so eine Verlobung mit Joffrey ein. Also von daher.
Genau. Und
aus reinem Kalkül.
Genau, worüber wir gleich noch sprechen, wenn wir nach Winterfell dann auch kommen. Nach King's Landing, Entschuldigung. Ja, Jaime und Brienne habe ich schon erwähnt. Das ist quasi wirklich so ein Handlungsstrang. Das ist, glaube ich, auch wirklich nur für die paar Buchleser unter unseren Hörern relevant, dass ich dem so ein bisschen vorgegriffen habe. Ich glaube, der erst im Buch Band 3 eine Rolle spielt. Und sie wollten eben einfach Jaime ein bisschen was zu tun geben, auch in dieser Staffel, denn er kommt ja ansonsten nicht wirklich vor. Abgesehen von seinem kleinen Exkurs, der so in Episode 8 beginnt mit Brienne. Hm. Genau wie eben einige andere Figuren auch nicht vorkommen, aber dazu dann später mehr. Was du da so gesehen hast in den Flusslanden, war das nach deinem Gusto oder gibt es was zu meckern?
Nö, das ist eigentlich so das Wesentliche. Genau, also bei Brienne ist noch vor allem zu sagen, also sie wird ja dann Teil von Renlys Königsgarde.
Ja.
Was Loras überhaupt nicht schmeckt.
Ja.
Dann denkt sie auch so, hallo, erstmal lasse ich mich von der Frau besiegen und dann will sie auch noch in unsere Garde. Geht ja mal gar nicht. Und genau, dann wird ja dann Renly ja von dem Dämonen-Ding dann ermordet. Und Brienne beschließt dann, oder muss dann quasi fliehen, so weil der Verdacht dann auf sie gelenkt wird.
Ja.
Weil sie und Catelyn just in dem Moment halt im Zelt waren, als Randy gestorben ist.
Ja.
Und dann türmen die ja zusammen und daraufhin beschließt dann Brienne, ja, Frau Stark, sie scheint mir eine gute Frau zu sein. Lassen Sie mich Ihr Ritter sein. Versprechen Sie mir nur, dass ich Rache an Stannis nehmen darf und dann tue ich alles, was Sie wollen.
Ja.
Und Catelyn macht das auch.
Ja.
Da denkst du auch, Mensch, diese Hünenfrau, die ist doch super, kämpfen. Die weiß, wie wir verteidigen, der vertraue ich mal. Und die kriegt ja dann die ehrenvolle Aufgabe, Jaime dann nach King's Landing zu bringen. Und dadurch entspinnt sich ja auch ein sehr interessantes Duo.
Ja, auf jeden Fall. Das ist für mich so einer der gewinnbringendsten Aspekte ist der dritten Staffel, worauf ich mich jetzt schon freue.
Vor allem, wo auch Jaime auch wieder was zu tun kriegt, so, indem er die ganze Zeit hier versucht zu provozieren.
Ja, ja. Ich habe so ein paar Gedanken zu den Handlungssträngen in den Riverlands. Also zum einen, dass ich tatsächlich, das ist der Punkt, wo ich sagte, dass das Wiedersehen hat sich wirklich gelohnt, nämlich dass ich diese ganze Geschichte rund um Rob und Talisa jetzt relativ gut fand, während ich sie beim ersten Sehen ohne das Wissen darum, dass es eben auf die Red Wedding dann irgendwann zuläuft, eher ermüdend fand, weil ich dachte, ja, okay. Also der politische Aspekt des Ganzen, Bezug auf die Fries und insbesondere Walder Fry, dessen Tochter ja Rob eigentlich versprochen ist, habe ich
noch. Einer seiner Töchter,
er weiß ja noch nicht mal welche und ob die hübsch ist, keine Ahnung, mutmaßlich schon, also hübscher als der Durchschnitt, aber das scheint ja auch immer ein großes ein kritischer Punkt zu sein für Rob. So, das, glaub ich, die Frage wird ihm auch im Laufe der Serie dreimal gestellt. Ist es wenigstens eine hübsche? Oder auch Talisa sagt so, ist sie wenigstens in Ordnung? Ja, weiß ich nicht.
Wie heißt sie denn?
Aber ich fand die ganze Geschichte wirklich eher doof, muss ich ganz ehrlich sagen. Also als ich das erste Mal sah, dachte ich, das ist jetzt wirklich nicht das einfach, was ich sehen will. Mhm. Wenn ich ein bisschen Romantik will, dann ja gut, warte ich eben darauf, dass Jamie Cersei wieder treffen darf. Dann hat mir eigentlich so diese ganze Dynamik zwischen Shay und Tyrion genug gegeben. Also da gab es ja schon so...
Ja, wobei ich auch mit dieser Beziehung ein bisschen
Probleme habe. Ja, das auch. Aber es, sagen wir mal so, es ist jetzt nicht Game of Thrones, gucke ich nicht für die Romantik. Und nee, von Beginn an, also eigentlich schon in dem Moment, in dem er sie trifft und ihr schöne Augen macht, also sie ihm ja weniger, aber er scheint ja sofort hier smitten zu sein. Also er ist ja sofort so, deine blutigen Hände tun mich so an. Machst du das schon länger?
Mit seinem besten Stück.
Ja, genau.
Fokus zu
fassen. Das ist, ich fand es einfach sehr, sehr reizlos und ich war fast dankbar dafür, dass Caitlin auch irgendwann ankam mit, lass das mal lieber sein. Letztendlich endet, also ich habe da tatsächlich inhaltlich mit diesen ganzen Handlungssträngen da in den Flussladen die meisten Probleme, weil ich das Gefühl habe, die tun, also Caitlin und Rob tun nur irrationale Sachen. Die sind echt beide so ein bisschen blöd, die lassen Jamie entkommen und dann lassen sie ihn frei und ja, ich wollte es ja versuchen, verzeih mir Rob und ja, Mama, du warst böse, weil ich Talisa heiraten will. Na gut, wir waren beide doof, dann lass es, ist jetzt gut, ausgleichende Gerechtigkeit, wir haben beide Fehler gemacht, hahaha, komm, wir schaffen das schon gegen die Lannisters. Ich meine, ja, so gewinnt man doch keinen Krieg. Und dann ist die Staffel plötzlich vorbei und es ist nicht wirklich irgendwas passiert, außer dass also jeglicher Versuch der Allianzen zu spielen ist gescheitert. Renly haben sie verloren, nicht durch ihre eigene Schuld, sondern einfach durch die unglücklichen Umstände und ja, das war es dann eben auch und das hat mir alles so ein bisschen frustriert zurückgelassen. Ich dachte, ja, das kann es jetzt nicht gewesen sein. In Unwissenheit eben darüber, wohin das Ganze dann mittelfristig führt.
Ja. Das war jetzt tatsächlich auch einer von den Handlungsstellen, wo ich jetzt auch so sagte, die waren jetzt für mich so gefühlt eher egal. Also es gab dann Handlungsstellen, die habe ich dann wesentlich intensiver verfolgt, aber das war einer von denen. Ich glaube, es liegt aber auch ein bisschen am Rob selber.
Ja.
Also weil der ist halt so ein sehr kontrollierter Mensch und relativ wenig zugänglich. Er hat zwar dann so diese kurzen warmen Momente eben mit Talisa, dann wo er mal so ein bisschen aufbricht, dann so, weil sie ihn ja auch so ein bisschen provoziert mit ihren Fragen. Aber ja, ist da.
Und dann habe ich mir eben noch von belesenere Menschen, als ich es bin, sagen lassen, ja, noch schlimmer, Talisa kommt so in den Büchern gar nicht vor. Rob spielt eigentlich auch im zweiten Buch keine nennenswerte Rolle, also er hat zumindest keine eigenen Kapitel, die sind ja immer den Charakteren jeweils zugeordnet. Und dachte mir, ja, wieso? Das macht irgendwie noch schlimmer. Ich habe schon irgendwie beim Gucken sie besonders gut gefunden, aber irgendwie jetzt ein paar Wochen später zu erfahren, das war noch nicht mal im Buch. Wozu? Und jetzt natürlich im Wissen um die späteren Ereignisse, das ist okay. Und immerhin schenkt uns die ganze Sache Brienne und davon haben wir wirklich sehr, sehr, sehr lange was.
Ja, das ist toll.
Wollen wir in die Kronlande, in die Crownlands, habe ich mir sagen lassen. Also ich kann es jetzt nur als Crownlands, aber ich habe mir bemüht, jetzt auch mal die deutsche Übersetzung rauszusuchen. Beziehungsweise nach Drachenstein, auf die Insel Drachenstein.
Okay. Dragonstone, ja.
Ja, und dort finden wir eben Stannis. Und Stannis will den Thron, hat auch mutmaßlich den größeren Anspruch darauf.
Genau, der ist ja der ältere Bruder von den Baratheons. Mhm. Und nachdem er dann Robert Baratheon sehr, sehr unglücklich hat, dann durch eine Wildschweinattacke gestorben.
Ja.
Wäre jetzt rein rechtlich gesprochen, kann man natürlich sehen, wie man will, aber rein theoretisch gesehen wäre jetzt der Nächste in der Regel.
Ich dachte ehrlich gesagt, dass mit der Wildschweinattacke, jetzt muss ich da echt nochmal kurz zurück zur ersten Staffel, dass darauf wird ja nochmal Bezug genommen, weil es ist ja doch ein Mysterium, was nie wirklich final geklärt wird, was Lancel da vielleicht Robert in seinen Feldbeutel reingeschüttet hat, um ihn vielleicht schwächer zu machen, sodass er diesem Wildschwein da im Kampf erliegt. Und es wird nicht mehr aufgegriffen, wirklich. Also einfach, Robert ist tot und Stannis trauert jetzt auch mitnichten, sondern ist eher so, ja, gut. Zeit für Stannis.
Ja, aber die Brüder waren ja eh alle nicht so wirklich herzlich zueinander, von daher.
Ja, Also an Herzlichkeit mangelt Stannis wirklich. Er ist eher eine schroffe Type. Er zeugt mit seiner Vertrauten, der Hexe Melisandre, ein Dämon, eine rauchartige dämonische Kreatur, lässt seinen Bruder Renly umbringen, segelt zum Angriff auf Königsmund und unterliegt bei der Schlacht von Blackwater. Und ihm zur Seite steht, das sollte man auf jeden Fall nicht unerwähnt lassen, eben Davos, der Zwiebellord, Lord of Onion Lord.
Ja. Also ist auf jeden Fall irgendwie so der engste Vertraute von Stannis, der war eigentlich ursprünglich Schmuggler gewesen.
Richtig.
Ist irgendwann mal erwischt worden, ja. Wurde auch von Stannis bestraft, indem ihm den Finger abgehackt wurden. Aber das war anscheinend noch so mit die gnädigste Strafe, die er kriegen konnte, und seitdem ist Davos ihm
treu. Ich bewundere diese, also die Männer sind wirklich so, ich meine die Frauen ja auch, aber beinhart, dass sie wirklich übelste Sachen über sich ergehen lassen und trotzdem eben quasi in ehrfürchtiger, weiß nicht, Hingabe ihren Herren oder den Familien, denen sie zugesprochen wurden, wie jetzt auch Theo bei den Starks.
Mit dem Schattenwolf.
Ja, das ist Wahnsinn. Also, wenn, sagen wir mal, mich jemand gefangen nimmt und mir zur Strafe 3 Finger oder so sind es, glaube ich, abtrennt, dann, weiß nicht, hätte ich nicht mehr die Hingabe wie jetzt ein Davos, der sagt, Stannis, ich, weiß nicht.
Was weiß ich gar nicht.
Ich stehe und sterbe mit dir. Ach, je, genau.
Aber wir mögen ihn trotzdem.
Wir mögen ihn trotzdem. Und er besorgt eben, das ist ganz wichtig, 30 Schiffe für Stannis. Und ja, interessanterweise, daran konnte ich mich nicht erinnern, wird, zumindest erweckt es den Anschein, dass bei der Schlacht von Blackwater stirbt er dort in den Flammen.
Es sieht so aus. Also, es ist jetzt kein wirklich klarer Tod, wie man das bei anderen Figuren jetzt so gesehen hat, die dann irgendwie aufgespießt oder sonst irgendwas gemacht werden, aber naja, bei Seefeuer, welche Chancen hat man da großartig? Also,
ja.
Ich kann mich jetzt tatsächlich auch nicht mehr daran erinnern, wie es jetzt in der dritten Staffel da weitergeht, aber irgendwie muss es ja weitergehen.
Er schwimmt irgendwann an Land, weiß ich mal, irgendwo. Ich weiß aber auch nicht, wo wirklich. Er kommt auf jeden Fall wieder, wissen wir, einfach aus. Durch das Wissen um die späteren Seasons. Hat mir gut gefallen, muss ich sagen. Also mir ist es, was so die Settings betrifft, die Sets, die Kostüme, aber auch die Locations, wo die sich wieder treffen, an diesen schroffen Felsen, in diesen Buchten, wo die rumwandern, auch wo hier Davos Salazar Sahn, dem dunkelhäutigen Piraten, die 30 Schiffe abschwatzt, also ihm diesen Deal macht und er dann irgendwie reagiert mit, ja, aber dafür möchte ich Cersei, .. das sind schöne Momente, nicht wegen dieser Dialoge, davon kann man halten, was man will. Das ist auch sehr, sehr stereotyp, stellenweise in einer unangenehmen Art und Weise. Aber es hat mir eben sehr, sehr gut gefallen. Und darauf werden wir auch nochmal später zu sprechen kommen, wenn wir so über unsere Lieblingssets oder Lieblingslocations oder Lieblingsmomente sprechen. Das hat mir großen Spaß gemacht. Ich mag, mit Stannis werde ich nicht, weil ich recht warm. Ich meine, mir wird das schon, aber Davos ist eben jemand, der mich da unglaublich bei Laune hält.
Der hat einfach sowas Seebäriges
an. Ja.
Also ich glaube, das macht so seinen Charme dann aus. Nee, was auch bei dem Handlungsstrang spannend ist, ist ja einfach auch so dieser, ich nenne es jetzt mal religiöser Aspekt, der jetzt so eingeführt wird, weil wurde so immer gesagt, so bei den Alten, bei den Neuen, gell, und jetzt kommt auf einmal so eine Art Sekte mit ins Spiel durch Melisandre, wo es dann irgendwie darum geht, so dass quasi Stannis the Chosen One ist, der das flammende Schwert hat und hast nicht gesehen und so aufgebauscht wird von ihr so und sie dann auch immer so, ja, ich hab's in den Flammen gesehen, du wirst siegreich sein, und da war es natürlich immer so als relativ realistische Komponente, und eben denkt sie auch so, ja, bis zu einem gewissen Grad mache ich ja den ganzen Schmarrn mit, aber ich vertraue der Frau trotzdem nicht.
Ja. Stannis ist für mich so, ich glaube, wir haben keine Kategorie dafür, deswegen greife ich jetzt vorweg, und wir haben eh keine Best-of-Kategorie dafür, aber ist für mich, wenn es das gäbe, die unangenehmste Figur der zumindest zweiten Staffel, weil er für mich so ein Typen von Mann oder Mensch oder Herrscher ist, also Machtmensch, vor dem ich wirklich grusel. Also jemand, der keinen wirklichen Intellekt besitzt, aber einfach nur auf etwas besteht, weil es sein Geburtsrecht ist, aber weder intellektuell noch emotional die Fähigkeiten mitbringen, die Handhabe dafür hat, einfach diese Machtposition zu ergreifen. Mhm. Das Gefühl, er ist mit allem eigentlich überfordert, vertritt aber durchweg die Haltung, ich will das aber, weil es ist mein, verdammt nochmal.
Weil das ist so.
Ja, weil das ist so, es ist so, weil es ist. Und es gibt eben auch es gibt eben auch jede Menge Figuren in der Serie, die eben einer bestimmten Ideologie folgen, allem voran Daenerys, auch wenn das manchmal eben die falsche ist oder sie auf falsche Wege führt. Aber da habe ich eben noch das Gefühl, ich kann nachvollziehen, warum die sagen, okay, das ist quasi meine politische Haltung, meine Agenda und der folge ich eben. Und dann ist es immer nur so, es ist mein Anspruch, verdammt, was soll denn das? Und bist du mir nicht dankbar, Davos? Du solltest dankbar sein, dass ich dir nur 3 Finger abgeschnitten habe. Er macht sogar noch Witze. Ich finde es voll, es ist ganz unangenehm.
Ja, vor allem, es wird ja auch schön im Kontrast zu Renly, wo er dann ziemlich eindeutig ist. Klar, der ist zwar der Jüngere von den Brüdern, aber der hat zum Beispiel eine große Armee, das Volk liebt ihn, der ist nett, zuvorkommend. Und die Leute, da wird ja zumindest so geredet, würden ihn auch wahrscheinlich eher als König sehen. So, Stannis ist eher ein Armeemensch.
Ja.
Ich nenne es jetzt mal so. Also da, ich glaube, in dem Gefilde wäre, glaube ich, auch noch am besten aufgehoben. So, aber so auf dem Thron würde ihn, glaube ich, keiner sehen wollen. So rein menschlich gesehen.
Ja, aber wir werden noch lange mit ihm leben müssen. Also ich glaube, er
ist... Stimmt, er ist relativ lange dabei.
Er ist immer noch dabei, glaube ich.
Nee.
Ja. Nee?
Nee. Ich glaube, irgendwann gibt es da so einen finalen Moment mit Brienne.
Okay, alles klar. Glaube ich? Alles klar. Alles klar? Okay. Ich habe keine Erinnerung mehr daran.
Das wird spannend. Ganz, ganz dunkel an was, aber ich kann es jetzt nicht, ich kann nicht mehr den Finger drauflegen.
Wir machen mal weiter mit Harrenhal.
Ja.
Und sparen weitgehend hinweg, Weg dahin aus. Auf jeden Fall landet Arya eben dort mit ihrem Gefolge, was sich zusammensetzt aus Gendry und Hot Pie. In Harrenhal wird dahin verschleppt von Gregor Clegans oder Gregor Clegains Truppen. Entschuldige für diesen deutsch-englischen Mix hier. Und wird von diesen nach Harrenhal entführt und die dort Tywin Lannister als Mundschenk. Macht ihre Liste, auch ein entscheidender Moment in der Serie, auf die sie setzt, also ihre Todesliste, Menschen, die sie umbringen möchte, nämlich Polyvar namentlich, Joffrey, Cersei, den Bluthund und Illyn Payne. Ich glaube, die Liste erweitert sie dann später auch noch ein bisschen.
Ja,
ne?
Das ist
sie rettet quasi Jaqen H'ghar oder verhilft diesem zumindest zur Flucht und kriegt von diesem 3 Wünsche erfüllt in Form von 3 Toden, die er für sie ausüben soll, 3 Morden und kann schlussendlich auch mit seiner Hilfe aus Harrenhal entkommen.
Ja.
Das Harrenhal. Und,
genau. Und da gibt es ja auch schon den ersten Teaser für die Bruderschaft ohne Banner.
Ja, die Bruderschaft ohne Banner.
Ja. Wo ihr denn, also das Ganze passiert ja dann im Namen der Lannisters, die ja dann die ganze Truppe, die ja eigentlich dann Richtung Norden unterwegs war, dann wird ihr darüber geschleppt. Und da gibt es ja auch so mit einer der gruseligsten Szenen überhaupt, so, wo die ganzen Leute dann gefoltert werden, um eben Infos dann über die Bruderschaft dann rauszufinden.
Ja.
Aber da werde ich später nochmal drauf eingehen. So. Und genau, und da gibt es ja eben diese sehr interessanten Szenen, zum einen mit Jaqa und Arya, weil er ja nie in der Ich-Person spricht, sondern immer nur ein Mann macht das und das, ein Mädchen macht das und jenes. Also der hat ja schon diese sehr interessante Sprechweise.
Ist, glaube ich, ein deutscher Schauspieler. Ich habe leider
den Namen vergessen. Er ist deutscher, genau. Tom irgendwas, ich vergesse den Nachnamen immer, das ist so ein ganz komischer.
Ja.
Aber der macht ja seinen Job auf jeden Fall sehr gut. Und gibt es ja irgendwann auch einen sehr, sehr schönen Moment zwischen den beiden, so wo es dann darum geht, dass sie den dritten Namen sagen soll.
Ja, Tom Vlaschi. Vlaschia. Tom Vlaschia. Okay.
Klingt eher osteuropäisch. Gut, ich kenne jetzt
Wer Hörsen weiß, wieder. Der Komponist von Game of Thrones ist auch Deutsch-Iraner aus Duisburg, habe ich gelesen.
Ach. Ach.
Ja.
Die Welt ist klein. Genau, also gibt es ja diesen schönen Dialog so und sie nennt dann seinen Namen so und er dann so: Ein Mädchen darf nicht scherzen. Und sie ja so: Nö.
Ja, du bist ohne Ehre, na und?
Ja, also ich finde, es teasert ja schon so ein bisschen so ihren künftigen Weg dann an.
Ja. Auch wir wieder überflüssiges Buchwissen, ist tatsächlich alles ein bisschen expliziter, also heißt ein bisschen rigoroser, schroffer seitens Arya. Sie darf dann auch bei der Flucht aus Harrenhal, ich habe selber nicht gelesen, aber sagen, dass dann auch mitwirken und auch da ein paar Leute im wahrsten Sinne des Wortes, ein paar Soldaten über die Klinge springen lassen. Und aber du hast schon richtig gesagt, auch die Szene mit Jaqen H'ghar, der sie eben seinen Namen nennt, deutet schon an, sie ist doch arg skrupellos schon für ihr junges Alter.
Ja, gut, aber sie ist auch, denke mal, auch insbesondere durch den Tod ihres Vaters jetzt sehr...
Oh, sie braucht keine Rechtfertigung durch. Ja. Ich bin absolut bei dir.
Das ist auch schon sehr früh geprägt worden. Und naja, auch zum Beispiel die Szenen zwischen ihr und Tywin Lannister, die gibt es ja im Buch angeblich auch nicht, so wie ich das verstehe.
Nee, die gibt es gar nicht. Nee, die treffen nie aufeinander.
Aber ich find, die haben eine sehr interessante Dynamik zusammen.
Ja, absolut. Also das ist tatsächlich, Harrenhal ist zu weiten Teilen eine reine Serienerfindung. Auch also Peter Baelish Littlefinger taucht nie dort auf.
Der ist ja auch gar nicht da, bei Caitlin natürlich genauer.
Genau, also ich hab mir sagen lassen, wie gesagt, auch wieder das nur Wissen aus zweiter Hand, sie verbringt eigentlich den Großteil des Buches quasi in der Hofküche und versucht, sich hab dort vor Wachen zu verstecken und hofft, dass sie niemand auf die Schliche kommt, aber auf die Spur kommt.
Aber generell so der Weg dahin, so das birgt dann auch eine sehr, sehr schöne Szene zwischen ihr und Gendry.
Mhm.
Wo er dann relativ schnell dann gemerkt hat, so okay, sie ist eigentlich ein Mädchen, weil sie wurde ja die ganze Zeit ja als Junge dann ausgegeben, mhm. damit sie halt sicher dann von King's Landing da in den Norden kommt. Und dann beichtet sie ihm das dann irgendwann von wegen so, Mensch, hier, ich bin die Tochter von Ned Stark. Und dann entgleist dann Gendry völlig das Gesicht so von wie so, oh mein Gott, ihr seid eine Lady, ich habe vor euch gepinkelt, oh mein Gott, das ist so schön. Ich mag die beiden zusammen unglaublich gerne und ich habe irgendwann... Das muss vor ein paar Tagen gewesen sein, habe ich so eine Bilderreihe gesehen, wo man aus der ersten Staffel das Bild sieht zwischen Ned Stark und Robert Baratheon, so von wegen so, Mensch, ich habe einen Sohn, du hast eine Tochter, wir sollen die zusammenführen. Mm. Und dann darunter das Bild mit Gendry und Arya.
Mm.
Yeah. Wo ich dann denke so, ja, das würde theoretisch gesehen Sinn machen.
Ich glaube, die Schauspieler sind gar nicht alterstechnisch so weit auseinander, aber es wirkt so, als würden zwischen ihnen 10 Jahre liegen, finde ich. Also, ich finde, Arya sieht immer sehr jung aus. Ich
das stimmt. Sie hat aber einfach was sehr Kindliches an sich. Ich meine, die ist jetzt, glaube ich, auch schon mittlerweile volljährig, aber...
Ja. Also die Schauspielerin auf jeden Fall. Also Maisie Williams ist, glaube ich, auch schon zu Beginn der Serie 15 oder 16 Jahre alt, aber... Sie ist ja von relativ kleiner Statur und so, wie sie aufgemacht ist mit ihrem putzigen jungen Haarschnitt, wirkt sie dann irgendwie manchmal eben wie, als wäre sie gerade erst 10 oder 11. Das macht es dann auch nochmal extra creepy, dass sie ihm auch mit ihrem Schwert eben so gut umgehen kann und da eben auch relativ skrupellos ist. Ich finde ja Arya ganz toll, hat man schon in der ersten Staffel. Ich finde ja, sie ist eine tolle, tolle Figur. Wobei jetzt eben auch jedes letzte bisschen kindliches Gehabe komplett abgelegt hat in der zweiten Staffel. Da ist nicht mehr so viel.
Ja, hier in der Staffel hat sie ja leider ein bisschen weniger zu tun.
Mhm.
Also hier ist ja doch vieles eher passiver Natur. Also eben so,
sie
ist auf dem Weg in den Norden, sie werden gefangen genommen, sie ist dann halt dieser Mundschenk und so und lässt dann eher machen.
Ja.
Insbesondere von Jack und Chaka.
Ja.
Und ja.
Aber schöne Momente mit Tywin Lannister. Und am Ende darf sie ja entkommen, auch wenn im Grunde sie sich nicht wirklich fortbewegt hat, sondern sie die Staffel genauso beendet, wie sie begonnen hat, nämlich unterwegs mit Gendry und Hot Pie. Ja.
Aber zumindest kriegt sie ja den Hinweis, so hey, wenn sie auch ein, ich sag jetzt mal, Assassine werden möchte, sie nach Braavos. Und wir lernen Valar Morghulis kennen.
Madame Morghulis, genau. Aber wir wissen noch nicht, was es heißt. Da lässt uns die ganze Staffel nochmal drauf warten.
Ja, aber wir hören es ja zumindest schon mal. Das ist ja,
das ist toll. Das ist also tatsächlich so rein auf der akustischen, auf der gesprochenen Ebene so einer der 3, 4 Momente gewesen, nämlich ich dachte, ach schön, ja, das kenne ich doch von irgendwo her. Ja. Du weißt gar nichts, Jon Snow war so der andere.
Stimmt, das kommt ja auch
diese geflügelten Worte da.
Ja.
Ich habe noch einen, aber den darf ich nicht nennen, weil das gehört zu meinen Lieblingsmomenten.
Ah, okay. Ich will noch nichts anteasern.
Ja, es ist ein Cersei-Zitat.
Ah, okay.
Wir geben uns nach Winterfell und da wütet Theon. Aber zuvor noch halten Bran, Rickon, Osha, Hodor und natürlich an ihrer Seite Master Luin die Stellung. Theon und seine Eisenmänner fallen ein, Bran und Co. können sich aber verstecken. Theon denkt, sie sind geflohen und tötet als Machtdemonstration 2 kleine Kinder. Wird später nochmal zurechtgestutzt von seinen Männern, beziehungsweise umgehauen, also bewusstlos geschlagen. Und seine Männer töten dann auch Luin. Und mutmaßlich brennen ja dann die Greyjoy-Männer, also die Eisenmänner, auch Winterfell nieder. Wobei im Vorgespräch haben wir gerade festgestellt, so hundertprozentig sicher bin ich mir zumindest nicht, ob das so ist.
Also es wird ja zumindest so impliziert.
Winterfell brennt, ja.
Wurde ja dann irgendwie gesagt, so von wegen, ja, Winterfell ist umzingelt von den Boltons.
Mhm.
Auf Geheiß von Rob Stark, der ja schon wiederum mitbekommen hatte, von wegen so, hey, Theon hat ihn quasi verraten. Und eigentlich ist schon ziemlich klar, so Theon hat gar keine Chance, irgendwie da was zu wuppen. Der ist da mit 20 Mann und die da draußen sind irgendwie im dreistelligen Bereich. Und trotzdem hält er da irgendwie so seine flammende Rede, so von wegen so, ja, die werden die aufs Kreuz legen und dann so völlig euphorisch und sind wir da immer so niedergenockt und so von wegen so, ja, pff, die Pfeife hat doch eh keine Ahnung, was sie da tun. Na komm, wir gehen nach Hause. Und das klang für mich jetzt so, weil dann direkt danach geschnitten wird ja schon gezeigt, so wie dann eben Bran und Co. da aus ihrem Versteck rauskommen. Mhm. Die waren ja die ganze Zeit unten in der Grabestätte gewesen.
Ja.
Und dann sehen sie ja dann quasi so, dass Winterfell in Schutt und Asche liegt.
Ja, ich habe es Theon diesmal auch wieder abgenommen. Also beim ersten Mal war es keine Überraschung, dass ich wirklich dachte, okay, die stürzen sich jetzt wirklich quasi für ihn in die Klinge, die Männer, in die gegnerische. Als ob beim zweiten Mal die Rede von Theon gegen Ende der Staffel war so gut, dass ich dachte, ja, tatsächlich, okay, los geht's. Und war dann wiederum überrascht, dass er den Schaft von dem Schwert dann auf den Hinterkopf kriegt und dann niedergestreckt wird. Und
ja, vor allem von dem, der ihm ja die ganze Zeit so Ratschläge gegeben hat, so von wegen so, der auch zur Seite gesprochen hat, von wegen so, hey, solltest vielleicht mal das und das machen, sonst akzeptieren sie sich nicht und so. Und dann wird er ausgerechnet von dem dann niedergestreckt, so von wegen so, oh ja. Aber die Rede war schön.
Also Theon bringt auf jeden Fall so ein bisschen Schwung rein in den Handlungsstrang. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich einen Handlungsstrang nennen würde, denn wirklich, also es ist eben sehr passiv quasi, passiv. Die Stark-Überbleibsel sitzen eben da, quasi verwalten den Bestand, also auch Personalbestand, um sozusagen, hören sich eben ihre Lords und ihre Commander an, was sie eben wünschen und was sie eben brauchen für ihre Truppen. Aber es gibt, glaube ich, selbst hier einen kleinen Moment mit Bran, wo er dann irgendwie auch ganz so halb verzweifelt Richtung Master Luwin guckt und Master Luwin ihm zu verstehen gibt, so, ja Junge, da musst du durch. Also du bist ja hier der Älteste jetzt im Winterfell, der Älteste Stark. Und ist eher ermüdend und so stimmt, das ist, was Theon dann reinbringt, nämlich bringt, glaube ich, erstmal einen von einen der Stark-gehörigen Feldherren da, nicht Feldherren, aber Kommandanten um.
Sir Roderick.
Genau, und dann später
diese... Und das war noch auf so eine unglaublich brutale Art
und Weise. Ja, und unangenehm. Ja. Und dann eben auch später die zwei Bauerskinder, die er quasi so seinem Vater abgekauft hat. Also zumindest wird das impliziert, was das Ganze irgendwie noch perverser macht, dass er noch so...
Vor allem mit diesem Cliffhanger auch noch. Wobei es da eigentlich ziemlich eindeutig war, dass es...
Ja, ich glaube, den habe ich auch, glaube ich, so bei meinen... Ja, den habe ich irgendwie, glaube ich, auch bei meinen später Worst-of- oder Best-of-Momenten noch mal genannt. Ich fand das Ende... Damals wie heute, wenn die Episode endet mit so, mit den beiden toten, verkohlten Kindern, die dort an den Strick hängen, dachte ich mir, im Ernst? Nein.
Seriously? No.
Nein.
Ja. Aber es war, was auf jeden Fall noch wichtig ist, glaube ich, zu erwähnen, ist die Tatsache, dass Bran anscheinend die Fähigkeit hat, in andere Figuren reinzuwandern. Also diese.
Stimmt.
Wagen heißt dieses Prinzip eigentlich. Das wird hier ja schon ein bisschen etabliert. Master Luwin wiege das so ein bisschen ab, aber zumindest Osha deutet das so ein bisschen an, so von wegen, hey, da könnte ja tatsächlich was sein. Oder auch, was ja eigentlich, glaube ich, in den Büchern auch noch ein bisschen deutlicher aufgezeigt wird, ist ja die Sache mit dem Kometen.
Ja.
Und da geht sie ja das erstmal so drauf ein, so von wegen so, ja, manche sehen das sind das Zeichen, so, aber eigentlich heißt es das Zeichen für Drachen.
Ja.
Also. Ich glaube, in den Büchern ist das nochmal ein bisschen konkreter aufgeführt, weil daran erinnere ich mich noch, als ich die Bücher gelesen habe.
Also der Komet ist da, es bleibt im Unklaren, was ist das, der zu bedeuten hat. Der wird einmal namentlich genannt, so von wegen, guck mal, geh in den Himmel, was du da siehst, aber er spielt eigentlich inhaltlich keine Rolle. Aber es ist ein sehr, sehr schönes Bild, was mir auf jeden Fall auch im Kopf geblieben ist. Damit beginnt auch die Staffel, ich glaube, das ist gleich in der ersten Episode zu sehen.
Ich meine auch.
Ich habe das jetzt auch extrem verkürzt, muss ich zugeben, an der Stelle. Also es passiert relativ viel, wenn man so die ganzen Nebenfiguren noch aufgreift. Also Osha darf dann auch noch Theon verführen und warum auch immer.
Ich glaube, es geht einfach nur darum, so damit sie dann irgendwie da abhauen können.
Ja, sie hätten auch einfach so warten können, bis Theon schläft, ne? So. Also es auf jeden Fall bietet mal wieder dem Produzenten eine Gelegenheit, dass sich eine Frau nackig macht. Das ist so ein bisschen. Also das ist so der Nacktheit-Moment, in dem ich schon dachte so, okay, du siehst nicht aus wie eine Wildlingsfrau. Ich kann es so bei einigen anderen bei den Huren auch noch teilweise verstehen, dass sie eben sehr sehr gepflegt sind auch, also so sagen wir mal körperliche Erscheinungen haben, die unseren hohen Qualitätsstandards an das, was wir in US-Fernsehproduktionen sehen wollen, genügt. Hm. Aber bei Usha dachte ich schon, ja, im Ernst, ja, das, du bist keine Wildnisfrau.
Nee.
Nicht
nee.
So. Ja. So.
Wollen wir weitermachen?
Verzeih mir den kleinen Kommentar. Ja, die Eiseninseln.
Stimmt, da war ja noch was.
Genau, da ist nämlich Theon, bevor er nach Winterfell kommt und vielleicht deswegen chronologisch nicht ganz geschickt von mir, aber ich nehme die Schulter gerne auf mich. Theon trifft dort auf den Eiseninseln, eben nachdem Robin hat ziehen lassen auf seine Schwester Yara. Hier Yara, in den Büchern hilf mir weiter, Asha. Mhm.
In der deutschen Synchro haben sie auch tatsächlich Asha gemacht.
Ja.
Aber im Englischen war das halt zu sehr nach Osha, das ja. klingt. Also in der Windlux-Frau haben sie wahrscheinlich gezielt gesagt, hey, wir benennen sie um.
Ja.
Eben in Yara. Aber ich glaube, wir einigen uns jetzt in diesem Format auf Yara.
Ja. Gut. Theon trifft auch seine Schwester und seinen Papa, Balon Greyjoy, in der alten Heimat. Können diese aber nicht so...
Ja, in der keiner auf ihn wartet, wie er die ganze Zeit mal vorgibt.
Ja, genau.
So von wegen so, der einzige Sohn kehrt zurück.
Ja. Und dann, es ist eine Reise des Triumphs für Theon, bis, ja, dieser Triumph währt aber, glaube ich, auch irgendwie nur so eine halbe Schifffahrt und ja. in dem Moment, in dem er ankommt, ist eigentlich schon alle Freude verflogen und die Graufreuds sind eher so Grummelfreuds. Grummels, wie auch immer.
Eher so ein bisschen wie so ein Piratenvolk, kann
ja.
man so bezeichnen.
Ja, ja. Es ist sehr ruppig.
Ich auch sehr damit.
Er läuft jedenfalls darauf hinaus, dass er seinen Papa und seine Schwester nicht zu gemeinsamen Sachen mit den Starks überreden kann, nicht davon überzeugen kann, mit denen gemeinsam in die Schlacht zu ziehen. Wird gedemütigt und schippert dann eben gegen Winterfell, wo er genau das macht, was wir gerade beschrieben haben. Gefiel es dir auf den Eiseninseln?
Es war auf jeden Fall interessant, weil eben die Figur von Yara dann auch eine sehr starke Frauenfigur auch ist, dann so, die auch ziemlich etabliert wird von wegen so, ja, sie ist zwar nur eine Frau, aber sie darf dann irgendwie die ganzen Schiffe dann kommandieren, so die Leute respektieren sie auch und gerade so im Kontrast dann zu ihrem eher weichlichen Bruder ist das auf jeden Fall eine sehr spannende Dynamik auch und vor allem, weil ja auch nochmal dieses aufgeführt wird von wegen, ja, auch diese Dynamik zwischen ihm und dem Vater, der dann damals ja dann auch irgendwie gegen die Starks dann eben gekämpft hat, dann ja. sehr, sehr kläglich gescheitert ist. Daraufhin wurde ja Theon eben ja als Geisel-Mündel dann übernommen. Mhm. Und Balon, ja, Theon ja auch die ganze Zeit immer vorwirft, so von wegen so, ja, bist völlig weich gewaschen worden von denen und du hast den eisernen Preis nicht bezahlt.
Der eiserne Preis, ich liebe das, ja.
Ja, und ja, die sind einfach alles deutlich, deutlich raubeiniger und aber auch gerade so diese Geschwistermomente sind einfach total schön so, weil zwischendurch gibt es ja auch so einen Moment, wo Yara dann auch nach Winterfell kommt, um ihren Bruder wieder zurückzuholen. Und man denkt sich ja erst so, eigentlich mag sie ihn nicht, dann so, aber dann lässt sie ja doch mal kurz was durchblitzen von wegen so, hey, eigentlich hat sie ihren kleinen Bruder dann doch irgendwie lieb. Mhm. Wo es ja irgendwie darum geht, wo sie so eine Anekdote erzählt, so von wegen, ja, damals als Baby, du warst die ganze Zeit nur am Weinen und ich wollte dich am liebsten erdrosseln, so. Aber dann hast du auf einmal aufgehört, als ich kam dann so. Und da war alles wieder gut. Und du denkst auch so, ah. Ja, die wird ja später, glaube ich, auch nochmal ein bisschen wichtiger, wenn ich mich dunkel erinnere.
Ja, ich meine, es dauert eine relativ lange Zeit, bis wir sie wiedersehen. Ja. Also sie taucht nochmal, glaube ich, kurz auf in der dritten Staffel, aber die Greyjoys verschwinden zum großen Teil aus der Handlung bis Staffel 6 oder so oder 5. Es dauert auf jeden Fall eine Zeit, bis glaube ich, dieser Moment kommt, in dem Yara zu ihrem Vater Balon sagen darf, vielleicht sollten wir uns doch um Theon kümmern.
Ach ja.
Ja.
Theon.
Ja, Theon. Ich mag die Figur sehr gern. Ich mag die, also für ihre Ambivalenz, also ich finde die Figur eine der vielschichtigsten und am wenigsten wertgeschätzten, auch einfach, weil sie so unglückliche Wege beschreitet, auch in den späteren Staffeln beziehungsweise Büchern und dann eben auch, ja, ich möchte es nicht zu viel vorwegnehmen, aber man weiß ja, wo es endet. Also Theon hat kein angenehmes Schicksal, also da möchte man manchmal meinen, der Tod ist angenehmer als das, was Theon widerfährt. Mhm. Aber die Frage bleibt eben immer, hat er das auch irgendwie verdient oder sich irgendwie auf die Schulter für auf sich selber geladen durch das, was er eben tut? Und es gibt immer wieder eben die Momente bei all diesen furchtbaren Sachen, die er tut. Und er sagt schlimme Dinge und behandelt Leute schlecht. Und in letzter Instanz bringt er eben so Menschen um, nicht nur wehrlose Männer mittleren, höheren Alters, die sich einfach nur mit ihm anlegen, sondern eben am Ende des Tages auch Kinder. Mhm. Einfach nur aus der verletzten Eitelkeit heraus. Dann wiederum muss man eben auch wirklich sagen, er ist eine wirklich arme Sau. Das rechtfertigt nichts von dem, was er tut. Also jetzt bitte keine Hass-Mails im Sinne von so, was hier, da wird irgendwie was weiß gewaschen von Patrick, plus weil er irgendwie beleidigt ist, dass er so eine schlechte Kindheit hatte, darf er jetzt die Kinder umbringen. Nein, auf keinen Fall. Aber er ist, auch bevor er das tut, er ist ja wirklich auch eine arme Socke. Und er ist eben auch eine schwache Persönlichkeit.
Ja, aber gerade so der Moment, wo er das erstmal auf seine Schwester trifft und er sie nicht erkennt. Mhm. Das ist auch einer von diesen ganz cringigen Momenten, wo ich auch so dachte, oh Gott, lass das aufhören. Wo er anfängt, sie zu befummeln und denkt so, oh nein. Also man weiß ja zwar noch nicht so, dass das seine Schwester ist, aber trotzdem hat man das Gefühl, warum macht er das? Also, ich meine, sie wird ja eigentlich schon als ziemlich tough dargestellt. Ja. Und eigentlich hat er sich immer nur mit Frauen abgegeben, die ja dann eher meistens dann Huren waren.
Ja, ja.
Und dann hast du da so eine so und er glaubt dann tatsächlich irgendwie bei ihr landen zu können. So von mir so, hey Mensch, ich bin der Sohn von Bale und Crouchy. Und wenn du willst, kann ich dich in meine Gefäße mitnehmen. Wink, wink. Und ich so, nee, geh weg.
Ja, ist merkwürdig, sie entspricht so überhaupt nicht seinem Beuteschema. Du hast ja komplett recht. Also du klar, im Ungleich zu allen Frauen, mit denen er bisher in der Kiste war, die er eben auch überwiegend dafür bezahlt hat.
Ja. Und ja, vor allem direkt davor hast du ja dann auf dem Schiff Richtung Eiseninseln hast du ja dann nochmal diese eine Hure, dann so, die ja auch jetzt nicht so die allerhübscheste ist. Mhm. So, und die dann auch so dieses ganz Unterwürfige hat, so von mir so, oh Mensch, so, hier, lass mich deine sein. Und er dann so den großen Macker raushängen lassen kann, wo du auch so denkst, oh, nee. So. Muss nicht sein. Aber von Setup ist es auf jeden Fall eine sehr interessante Handlungsstrang, um das mal abzuschließen. Also es ist jetzt nicht so wie bei Rob, so dieses, es ist mir egal. Mhm. Es ist einfach nur so, ja, ich habe zwar meine Probleme mit Theon, aber grundsätzlich so, es trägt was zur Story bei.
Ja, ja.
Und dafür ist es auf jeden Fall wichtig.
Ja. Das hat mir auch gut gefallen. Unser vorletzter Halt auf der Rundreise durch Westeros vor allem und ein bisschen Essos ist Königsmund. Und da passiert eine ganze Menge. Tyrion nimmt seinen Dienst als Hand des Königs auf, ernennt Bronn zum neuen Lordkommandanten, testet die Loyalität der Mitglieder des kleinen Rats. Ich glaube, der in der deutschen Fassung auch anders heißt. Ich glaube, der heißt Kronrat. Ich bin mir nicht ganz so sicher. Ich glaube, wir müssen den Namen unseres Podcasts nochmal überdenken. Aber auf jeden Fall testet er deren Loyalität. Im Einzelnen Meister Pycelle, die von Lord Baelish, Littlefinger und Varys. Er findet die Seefeuervorräte, also das Wildfire von Cersei, plant die Verteidigung von Königsmund, wird von einem Soldaten der Königsgarde in der Schlacht von Blackwater schwer verletzt und verliert schlussendlich seinen Job. Und Shay ist auch noch irgendwo da, seine geliebte / Hure, / naja, er bezahlt sie eigentlich für nichts, aber ja, doch irgendwie schon. Er versorgt sie ja zumindest mit einem Job für ihre Gesellschaft und er vermittelt eben einen Job und die ist dann eben auch die Dienerin von Sansa, die Neue. Ja. Cersei hat auch viel zu tun, vor allem sich mit Tyrion viel zu streiten, muss im Laufe der Staffel von ihrer Tochter Abschied nehmen, darf viel trinken und tötet beinahe ihren jüngeren Sohn, als sie glaubt, die Schlacht von Schwarzwasser sei verloren.
Und hat keine Kontrolle über ihren eigenen großen Sohn mehr.
Stimmt. Joffrey ist unbeliebt, macht, was er will, wird vom Volk angegriffen. Bei der Rückkehr, glaube ich, der Verabschiedung von Marcella, seiner Schwester und Cersei's Tochter, überlässt Sansa den Vergewaltigern, mutmaßlichen Vergewaltigern, ja, Vergewaltiger und Menschen, die Sansa vergewaltigen wollen, wird aber hier von Sansa Clegane gerettet, beziehungsweise er tötet die Vergewaltiger. Joffrey offenbart sich als Feigling in der Schacht von Blackwater und entscheidet sich für die Heirat mit Margaery Tyrell aus ganz pragmatischen Gründen, denke ich mal. Jo. Sansa ist dann auch gebärfähig, Episode 2, 3, 4 oder so. Wie hat Cersei das ausgedrückt? Sie hat so eine blumige Umschreibung dafür gefunden. Ist die Blume schon aufgegangen? Ist die rote Blume schon erblüht?
Die Mondblume oder sowas? Also irgendwas mit Blume auf jeden Fall. Mm.
Ja. Sansa blüht auf, wird beschützt von Shay und dem Bluthund und flieht nicht aus Königsmund, als sie es noch kann. Und da gibt es noch Sir Baelish bzw. Littlefinger, der ist nur zum Teil in King's Landing, verbringt eben aber auch einen Großteil der Staffel damit rumzureisen durch die Flusslande.
Und Intrigen zu spinnen.
Intrigen zu spinnen. Genau. Und das war's. Haben wir was Entscheidendes vergessen?
Nö. Eigentlich nicht. Eigentlich ist es so das Relevante jetzt drin gewesen.
Es klingt so paritätisch gleichförmig im Sinne von, jeder hat viel zu tun, aber man muss natürlich ehrlicherweise sagen, Tyrion hat schon eine ganze Menge zu tun.
Ja, hallo, er muss eine ganze Stadt irgendwie verteidigen.
Genau, ungleich zu Cersei, die wirklich erst eine wichtigere Rolle spielt in den allerletzten beiden Episoden vielleicht, wo sie dann auch noch mal ihr ganzes Intrigantentum dann aufblühen lassen kann.
Ja. Und sehr lustige Dialoge mit ihrer fast Schwiegertochter führen darf.
Ja, total.
Unter Einfluss von Wein. Sehr viel Wein.
Ja, sie trinkt viel. Du darfst es auch einmal äußern. Das ist kein guter Spruch, weil er nur in dem Kontext dieser Szene funktioniert. Aber ihre Aussage, mehr Wein, das fand ich ganz toll.
Ja.
Als sie merkt, dass das Gespräch oder die Debatte gerade erstirbt. Ich glaube, sie ist gerade im Gespräch mit Tyrion. Ich glaube mit Littlefinger, relativ zu Beginn der Staffel. Sei es drum, sie darf viel trinken.
Ja.
Und ihn trinken.
Sie tut es auch einfach.
Ja.
Weil sie es kann.
Ja, und am Ende läuft eben alles auf die Schlacht von Blackwater hinaus, was wahrscheinlich so der, also allein von was die Production Values, also einfach der Produktionsaufwand betrifft in dieser Staffel, so dass das Highlight war. Und da etabliert sich eben auch gleich dieser Trend, den dann auch die Serie, glaube ich, bis zur fünften Staffel folgt, dass man so sagt, so die Episode 9 ist dann wirklich für die Hammer-Episoden gedacht. Da passiert da was ganz Entscheidendes. Und ich kann mir doch, also bei der ersten und zweiten war es mir noch nicht so bewusst, aber ich weiß, als wir die dann dritte guckten, war das schon so, okay, Baelor in 1, Blackwater in 2, was mag da jetzt wohl kommen? Mhm. Für mich jetzt wenig überraschend, weil zu dem Zeitpunkt wusste ich um die Rote Hochzeit, aber. Ja. Ja, hier ist eben Blackwater und das war, glaube ich, so der erste Moment, zumindest ist das meine Erinnerung, als auch so die ganze popkulturelle Medienlandschaft aufschrie mit, meine Güte, ist das eine Serie wie ein Kinofilm? durchaus beeindruckend, oder?
Mhm, auf jeden Fall, also auch, was man auch da an Schauwerten geboten bekommt, das ist schon extrem abgefahren, also wir hatten ja bei der letzten Folge auch schon drüber gesprochen, so dass ja teilweise Qualitäten also von diversen, trotzdem hochbudgetierten Filmen dann sehr schwanken kann.
Mhm.
Also sei es jetzt durch Netflix oder Amazon oder sonst irgendwas, dann da kann zwar der eine Faktor gut sein, aber der andere Faktor kann auch gleichzeitig total beschissen sein. Und Game of Thrones hat es eigentlich jetzt bis dato doch ziemlich gut geschafft, sowohl von den Schauwerten als auch von den inhaltlichen Werten dann doch sehr viel abzugeben oder generell viel zu leisten.
Ja.
Mit ab und zu mal so ein paar Durchhängern, so, aber grundsätzlich kann man schon sagen, das bietet schon eine gewisse Qualität.
Ja, auf jeden Fall. Also es hat sich sehr gewandelt und ich bin wirklich darauf gespannt, wenn wir im März circa oder neben April nächsten Jahres dann so die siebte Staffel hinter uns gelassen haben und dann auch nochmal die große Retrospektive wagen können und sagen können, was hat uns irgendwie besser gefallen oder wo ging es vielleicht in eine Richtung, die uns nicht so gelegen hat. Also mittlerweile ist das auf jeden Fall, also ich hab stellenweise das Gefühl, jetzt so den aktuelleren Staffeln, also sagen wir mal 4 aufwärts, habe ich das Gefühl, sie versuchen immer noch so diesem Blackwater-Moment von damals nachzueifern, im Sinne von, willst du mal wieder irgendwas machen, was das vorherige nochmal toppt und wo die Leute dann sagen, das ist nochmal größer. Und manchmal funktioniert es eben ganz gut, aber manchmal ist es eben auch so, gerade wenn es dann mit großer Vorankündigung kommt, so von wegen, jetzt kommt die Action-Episode, dass ich dann da sitze und denke mir so, ja, es war eigentlich damals schöner, als auch noch die Dramaturgie der Serie das erfordert hat und man nicht einfach nur sagt, okay, es ist jetzt eben Episode 8 und 9, es muss auch mal Action kommen. Und dann kommt eben Action. Also.
Ja, aber stimmt tatsächlich. Also wenn ich jetzt mal vergleiche, jetzt zum Beispiel die eine Schlacht, die dann später kommt, rund um John.
Ja.
Wo man das Gefühl hat, es ist einfach wirklich nur noch diese Action-Szene. Und hier hat man das Gefühl, hier passieren viele, viele Sachen parallel. Du hast dann einmal Tyrion, der da oben am Rumwuseln ist, du hast dann den Bluthund, der da unten am Rumwuseln ist, dann hast du Cersei und Sansa, die wiederum in der anderen Ecke am Rumwuseln sind und du kriegst dann quasi alle Ecken dann irgendwie mit. Oder du kriegst dann gleichzeitig auch noch da was dann mit so, der sich dann denkt so, Moment mal, warum kommen uns keine Schiffe entgegen? So, warum ist es jetzt nur ein Schiff? Und dann, also das sind einfach viel mehr so kleinere Spannungsmomente und bei der besagten Schlacht dann später, da hat man das Gefühl, es ist einfach nur ein Schlachtfeld und alle kloppen aufeinander ein.
Ja.
Und das finde ich dann ziemlich ermüdend.
Ja.
Und so hat man wirklich das Gefühl, okay, da gibt es immer noch so ein paar Momente, weil das ist ja durchaus relevant bei so einer Schlacht und so. Du hast ja nicht einfach nur die auf dem Schlachtfeld sind, ja, sondern auch die dann halt sich verstecken müssen, mhm, die dann der Dinge ausharren müssen, die befürchten müssen, dass wenn dann die Feinde gewinnen, dass sie dann jetzt Brandschatzen gehen oder alle vergewaltigen kommen oder sonst irgendwas. Also mhm, da ist einfach immer so diese Grundanspannung auch da. Mhm. Und das hast du einfach, wenn du einfach nur so ein Schlachtfeld dann hast du das nicht.
Ja.
Da hast du einfach nur die Männer, die sich die Köpfe einschlagen und das war's.
Ja, ja. Auf jeden Fall ein Meilenstein-Moment für Game of Thrones und vielleicht etwas, auf das wir gleich nochmal zurückkommen, wenn es um Lieblingsmomente geht. Und zuletzt haben wir hier noch Dany Daenerys, die durch die Wüste der Toten, Wüste der toten Seelen, die hat auch so einen coolen Namen, ich hab's leider vergessen, wandert, geplagt von Hunger und Durst und am Ende in Carth ankommt, dieser sehr reichen Stadt, die beherrscht wird von 13 Königen, Herren, Herrschaften, Lords. Also Lords sind sich selber, ich glaube, doch die Meister von Carth, irgendwie sowas.
Irgendwie was hoher gestellt ist, aber das eine ist auf jeden Fall ein Hexenmeister.
Ja. Sehr sinistre Gestalten, also ein Blick auf die Herren und man ist dann doch eher so, tritt dann einen Schritt zurück. Also ich würde es zumindest tun und sagen, okay, ich halte mal lieber irgendwie mein Portemonnaie fest. Mhm. Einer dieser Herren, Xarok Xuan Daxos, schlägt Dany die Hochzeit mit ihm vor. Als Gegenleistung gibt er ihr eben all sein Reichtum, mit der sie dann mutmaßlich in die Schlacht ziehen kann gegen die anderen Herren, die da Ansprüche auf den Königsthron hegen. Jorah Mormont rät ihr allerdings davon ab. Dannys Drachen werden dann noch gestohlen und Dany kann sie aber retten und tötet alle Mitglieder dieses Rats, aber ganz besonders grausam eben hier Xarok Xuan Daxos, den sie dann einschließt in seiner eigenen Schatzkammer, die leer ist.
Oh, Wunder.
Ja, der Kaiser ohne Kleider. Und plündern Carth. Das klingt nach mehr, als es ist.
Nee, ja. Also wenn man es wirklich mal zusammenschneiden würde, hätte ich das Gefühl, die Handlung ist innerhalb von einer halben Stunde abgefrühstückt.
Ja.
Also es passiert eigentlich gefühlt nichts. Sie sind irgendwie 2 Tage in der Wüste.
Ja.
Dann sind sie vor dem Tor. Dann kommen die irgendwie gefühlt 3 Folgen gar nicht mehr vor.
Ja, ist richtig.
Dann gibt es nochmal eine kurze Folge, wo die Drachen gefüttert werden und dann halt der Hexenmeister da so ein bisschen Huhuhu machen kann. Mhm. Dann werden die Drachen geklaut. Und dann versucht Dany die Drachen.
Ja, stimmt.
Findet sie dann und dann plündern sie. Das stimmt. War's.
Ja, ich möchte, ja. Ich,
klingt vielleicht ein bisschen härter, als es ist, aber
nee, es ist,
war
es
so mein persönliches.
Nein, es ist nicht nur dein Eindruck. Ich hatte es nicht niedergeschrieben, aber tatsächlich eine relativ konkrete Erinnerung daran, dass sie tatsächlich in den ersten beiden Episoden einfach nur rumwandern und immer wieder, ich habe Hunger, ich habe Durst, was sollen wir nur tun? Tauchen dann eine Episode lang gar nicht auf, genau, erreichen, glaube ich, in der 4. Episode Carth, werden hereingelassen, verschwinden wieder, kommen rein, dann 6. Episode, glaube ich. Nee, 5. Episode ganz toll hier. Hm. In der 6. werden dann zu Ende die Drachen gestohlen. Hm. Und dann ist Dany für, glaube ich, 3 Episoden raus aus der Serie und taucht dann wirklich nur ganz am Ende wieder auf. Und auch erstmal nur in einem ganz kurzen Augenblick, nämlich indem sie in diesen Turm der toten Seelen, heißt der, glaube ich, herumläuft und weiter erstmal gar nichts passiert. Schnitt wieder zurück zu John und zu dessen Erzählstrang. Und das war, glaube ich, auch der Moment, in dem meine Frau mich anguckte und sagte, was, das war's jetzt? Also es war wirklich, mit Dannys Handlungsstrang, wir hatten so die Geduld damit verloren am Ende, einfach immer nur darauf zu warten, dass wieder fast gar nichts passiert, dass sie mich eben dann, als wir Episode 10 waren, auch einmal fassungslos anguckte und sagte, das war's jetzt? Darauf haben wir jetzt die letzten 4 Episoden gewartet und war es halt so zum Glück nicht. Also Dany hat auf jeden Fall noch einen schönen Moment und diese tollen Visionen da. Unter anderem noch eine mit Khal Drogo und ich finde diesen schneebedeckten Thronsaal, den sie zeigen, das zerstörte.
Mit dem zerstörten Dach auch.
Ja, also tricktechnisch auch fantastisch gelöst. Es ist wunderbar, aber es ist eben wirklich im Moment, den muss man sich durch viel, viel Geduld seines Zuschauers erarbeiten. Also dafür muss man in Kauf nehmen, dass 9 Episoden lang fast gar nichts mit ihrer Erzählung passiert.
Ja, aber abgesehen jetzt von dieser Vision, fand ich den Turm tatsächlich eher ein bisschen öde inszeniert. Also, weil es wurde so aufgebauscht und so auch von diesem Hexenmeister von wegen so, ja, komm in den Turm, komm in den Turm. Ich hab die Drachen, muah. Und Na, wir sind diesem Tor, man sieht aber gefühlt immer nur so drei Kämmerchen und dann halt diesen runden Raum, wo im Endeffekt dann auch dann die Drachen sind. Und dann wird sie für gefühlt maximal eine Minute angekettet.
Ja.
Dann lässt sie die Drachen Feuer speien und dann.
Dracarys und vorbei gelöst. Ja.
Und dann dachte ich auch so, okay, jetzt ist so. Hatte ich irgendwie etwas anders in Erinnerung. So, das war niemand ein bisschen ernüchternd.
Mhm. Es war das, was ich mir, ehrlich gesagt, zuvor in der Staffel von Melisandre erwartet hatte mit ihrem Rauchbaby, nämlich dass diese quasi durch die Gegend schreitet und sagt, okay, ich begebe mich jetzt einfach mal in die Nähe von allen anderen Thronanwärtern und bringe die auch um, was sie anscheinend nicht kann. Also sie muss auch, glaube ich, körperlich einigermaßen nah dran sein an den Menschen, die sie da umbringt oder die sie umbringen lässt durch dieses Rauchmonster. Aber Danny hat es dann wahrgemacht in der Form, dass sie wirklich sagte so, also dass sie quasi ja, in Gefangenschaft gerät, angekettet wird und sagt, was? Nee, mit mir nicht. Und zack, vorbei.
Ja.
Ich bin frei. Es war ja visuell schön, aber sehr antiklimaktisch.
Ja.
Ja, schade, dass wir auf diesen Moment enden müssen. Aber jetzt kommen wir zu den Höhe- und Tiefpunkten.
Wir haben einen Handlungsstrang vergessen.
Bitte.
Die Mauer. Oder jenseits der Mauer vielmehr.
Bitte? Wie konnte ich?
Fällt mir jetzt gerade so auf, womit ich mal. Moment mal, weil du
nein, das
Finale gesprochen hast und dann denke ich mir so, Moment mal, wir haben doch das Final-Final-Final-Bild, wo es auch wieder einen Urschrei gibt.
Und ich weiß ja nicht, warum ich es vergessen habe, aber vielleicht liegt es an meinem Rechner. Ich kann nicht mehr scrollen. Ich bin wieder.
Aber deswegen arbeiten wir ja mit zwei Rechnern. Also, das ist ganz gut.
Ich bin da ein bisschen wie Davos. Wenn Davos versucht zu scrollen, ist es wahrscheinlich ähnlich wie bei mir. Nördlich der Mauer sind nämlich Jon, Sam und Mormont, Lord General Mormont und seine Männer, die Männer der Nachtwache unterwegs, gastieren bei Cresta, heißt glaube ich der Herr, kommen seinem Geheimnis auf die Spur, will heißen, warum er nur Töchter um sich hat und kommt ihm auf die Schliche, also beziehungsweise Jon ihm auf die Schliche, wo und wie er seine Söhne entsorgt, wird aber von Mormont darüber zurechtgewiesen, nimmt die Wildlingsfrau Ygritte gefangen bei einem halb misslungenen Angriff auf so eine Speertruppe, die eben die Wildlinge vorweggeschickt haben, die eben auch darauf harren, hier in die Angriffshaltung zu, die eben auch in Angriffshaltung verharren, gerät dann selbst in Gefangenschaft der Wildlinge, tötet Corrin Halbhand und wir lernen Mance Rayder oder Manke Rayder zu Deutsch immer noch nicht kennen, wie gesagt, was meinerseits für mittelgroße Frustration gesorgt hat.
Ja. Aber es gibt zumindest einen kleinen schönen Mini-Moment, Samwell verliebt sich.
Ja, Sam lernt nämlich Goldie kennen, schenkt ihr den Fingerhut seiner Mutter, kann den Rest der Staffel von nichts anderem reden, habe ich mir notiert. Und sieht am Ende die weißen Wanderer. Oder zumindest einen mit einer Zombie-Armee.
Ja. Und der macht einen Urschrei. Ich glaube, das ist so das Merkmal, das ist so jedes Staffelende. Es ist so, es muss immer irgendeiner einen Urschrei geben.
Aber
es sah auch sehr imposant aus. Also wo dann die Kamera immer weiter nach hinten rauszoomt und dann halt immer mehr von diesen White Walkers dann auftauchen.
Ich fand's gut. Ich find's unglaublich gewagt, ehrlich gesagt. Also für eine Game of Thrones hat ein ordentliches Budget, hat es auch damals schon in der zweiten Staffel, aber ich finde es immer total gewagt, so, also irgendwas, egal ob es Film oder Serie ist, auf so einem Special-Effekt-Moment quasi enden zu lassen. Mhm. Weil wenn du da nicht absolutes tiefstes Vertrauen hast in deine visuellen Effekttechniker, dann kann es ja tierisch in die Hose gehen. Was wäre, wenn das jetzt schlecht ausgesehen hätte am Ende des Tages? Und ich meine, nicht alle Effekte sind gelungen in Game of Thrones. Es gibt immer wieder Momente, wo ich dachte so, naja, netter Versuch. Aber es sah wirklich gut aus. Also es ist nicht der Night King, ne? Ja. Nee, der sieht anders aus.
Oder ja, der, also dieses Gehörnte tatsächlich dann auch so. Und der, den wir jetzt sehen am Ende, das ist ja der dann die Söhne von Cresta ja dann immer einsammelt. So, also, ich weiß nicht, was für eine Position der hat, aber das ist halt so ein auch so ein White Walker mit so sehr langen weißen Haaren und so einem weißen Bart und so, aber auch schon sehr imposant auf seinem Skelettpferd. Das ist auch schon sehr creepy aussieht.
Ich frage mich, warum die kein Interesse haben an Sam, ob sie denken, okay, da kann uns nichts.
Das habe ich mich auch gefragt. Ich dachte auch in dem Moment so, warum machen sie jetzt nichts? Also, sonst sind sie doch nicht so zimperlich und legen einfach alles um, was denen nicht in die Quere kommt. Aber aus irgendeinem Grund sagen die nö.
Also die Serie, aber das macht das Buch ja auch, insofern kann man das jetzt der TV-Serie nicht zum Vorwurf machen, schafft eben diese Cliffhanger-Momente, die dann eben, wie jetzt auch, ist Star Wars tot oder nicht? Also wir werden über das Schicksal einiger Figuren im Unklaren gelassen. Und ich muss sagen, also diese ganzen wirklich bemühten Cliffhanger-Momente funktionieren bei mir nicht so gut, weil ich habe, ehrlich gesagt, ich gehe aus keiner dieser Momente raus, seien es die mutmaßlich getöteten Bran und Rickon, sei es Star Wars Abgang, sei es jetzt Sam und ja, ich meine, wir haben auch noch seine zwei Mit-Nachtwachen Kollegen. Deren Namen ich auch immer vergesse.
Ich weiß immer so die Gesichter, also, aber ich kann die Namen nicht zuordnen.
Also es ist nicht so, dass mich die nicht kümmern. Ich finde die ja alle doch mehr oder weniger sympathisch und bin schon an ihrem Schicksal interessiert. Aber es wirkt eben so auch nicht so wirklich, also wirklich so, für mich so zwingend in dem Sinne, dass ich mir denke, ja, ich kann es wirklich kaum abwarten, was aus denen geworden ist. Gut, Sam kehrt zurück, wissen wir mittlerweile. Eigentlich kehren fast alle zurück, die jetzt nicht, also man kann eigentlich eine Regel aufstellen, wenn jemand nicht vor laufender Kamera getötet wird in der Serie, ist er wahrscheinlich nicht tot. Ja. Immer, wenn jemand im Off stirbt, ist er nicht tot. Oder
ja.
Sie.
Das war ja damals dann auch, ich spoilere jetzt mal was für die vierte Staffel.
Ja,
kurz genau. Mal, das Ende von Staffel 4
ja,
mit genau. Dem Bluthund.
Ja.
Wo ja genau. Auch wirklich ganz lange.
Ich lasse dich mal hier liegen, schwer verwundet.
Ja, so, töte mich! Und ja. Dann passiert erstmal anderthalb Staffeln gar nichts. Hm? Und dann wie aus dem Nichts taucht er auf einmal wieder auf.
Hm?
Begleitet von Ian McShane. Auch eine coole Sau.
Ja. Der,
aktuell bei American Gods zu sehen.
Ja.
Als Mr. Wednesday.
Ich hoffe, die Serie kommt gut zurück. Ich habe nicht das Beste gehört.
Dann gab es jetzt die aktuelle Nachricht, dass hier unsere Miss Easter nicht wieder zurückkommt.
Naja, die haben auch alle keinen Bock mehr. Also, weil es gab ja so viel Stress hinter den Kulissen. Und
ja,
eigentlich,
das ist... Das ist auch mega skurril, was man da so liest. Und ich denke mal so, das hat die Serie nicht verdient, weil ich finde die richtig, richtig gut.
Ja, die war spitze. Ich habe auch die erste Staffel sehr genossen. Ja, Ian McShane überlebt aber seine Episode nicht. Aber darüber sprechen wir dann noch irgendwie zu Staffel 6 ist das, glaube ich, oder 7? Ja, 6. Ja, gut. Gut, auf Kamera sterben auch andere. Also hier zum Beispiel Xaroxor und Daxos und die nette Dienerin von Danny, aber man kann davon ausgehen, dass hinter einer 1 Meter dicken Stahltür wahrscheinlich.
Ja. War das eigentlich die gleiche Dienerin, die damals für Viserys da so gespitzelt hat? Die mit ihm in der Badewanne ist?
Mag sein.
Sie hatte, die.
Ja, also ich möchte, gut, die Schauspielerin hört uns jetzt mutmaßlich nicht zu und wenn, dann versteht sie kein Deutsch, aber ich möchte auch nicht zu nahe treten, aber für mich wirkte sie auch, also ihr Gesicht so ein bisschen austauschbar.
Ja.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihr Gesicht eindeutig zuordnen kann. Also das Gesicht von Eerie, der anderen, die ja zuvor umgebracht wird, die aber auch die auch eine Dothraki ist, die habe ich durchaus noch, also lebendiger im Kopf als die andere. Die, die glaubt, die zu Viserys gehört, die zum, also sie ist auf jeden Fall eine Dienerin seines des Haus Targaryen und die andere, die zuvor umgebracht wird, ist eine Dothraki. Du wirst wahrscheinlich recht haben, denke ich mal. Warum nicht?
Ja, also fiel mir jetzt gerade so auf, weil ich dachte so, das wird doch wahrscheinlich sie gesehen sein.
Ja, andererseits, also die Serie, also gerade HBO in den frühen Staffeln war eben, also HBO, Game of Thrones, beziehungsweise die Showrunner David Benioff und Weiss waren eben auch mal sehr gut darin, Rollen neu zu besetzen, immer und immer wieder. Und deswegen bin ich mir jetzt auch nicht ganz so sicher. Was wir gar nicht erwähnt haben, ist zum Beispiel, dass Gregor Clegane, der Berg, ist es Sandor oder Gregor?
Gregor.
Gregor Clegane, auch hier
Sandor
wieder.
Sandor ist der Bluthund.
Genau, wieder von einem anderen Schauspieler gespielt wird. In der vierten Staffel.
Das zusammenhängt, dass sie ihn so häufig
in der vierten Staffel wieder von einem anderen gespielt wird. Ich glaube, ich habe immer das Gefühl, wurde immer so bedarfsgerecht besetzt. Also in der ersten Staffel haben sie jemanden genommen, der vielleicht gut zu Pferd aussieht und vielleicht ein bisschen Kampfkunst-Skills hat. In der zweiten jemanden, der auch an so einem Strategietisch sitzen kann und sich ein bisschen gewählt ausdrücken kann. Das kann zum Beispiel der aktuelle Berg überhaupt nicht. Der kann eigentlich nur grunzen. Der konnte eigentlich schon grunzen, bevor er da zombifiziert wurde.
Den ich jetzt am präsentesten vor Augen habe, ist ja dann dieser Isländer.
Ja, das ist ein isländischer Strongman, glaube ich.
Ja, genau. Also der, wie war das denn nochmal? Der dann, glaube ich, in der vierten Staffel dann eben so diesen Arena-Kampf da hat.
Der oberen Martell das Gesicht zerdrücken darf.
Boah, das ist auch eine ganz
gruselige Szene. Ja, darauf brauchst du nicht.
Nee, aber Und den hatte ich nämlich neulich irgendwann nochmal wieder gesehen, irgend so ein Werbespot, wo er, glaube ich, irgendwie Werbung dafür macht, so für, zum Thema Wasser. Irgendwie keine Plastikflaschen.
Ja, den kenne ich auch. Den kenne ich auch.
Super. Also, ach schön, Ikea kannst du nicht, aber das kannst du.
Ich kannte Werbespot, ja. Ich bin froh, dass er in der Serie nicht so viel spricht, aber jetzt hat er eh keine, sowieso keine Gelegenheit mehr dazu, weil jetzt darf er jetzt irgendwie nur noch seine Augen durch den Helm funkeln lassen und das ja.
Und lila aussehen.
Ja.
Vielleicht ist er Thanos.
Und.
Entschuldigung, das kann ich nicht
bleiben. Jetzt wird es sehr meta. Wir kommen zum finalen Teil unseres Podcasts, auf den wir uns auch freuen, nämlich die Highlights und Lowlights, wobei wir sprechen hauptsächlich über die Highlights, möchte ich sagen.
Ja.
Da gibt's vielleicht erweitern wir das so ein bisschen um ein paar zusätzliche Lowlights, wenn wir dann so in den Bereich der späteren Staffeln kommen und dann sagen, wir haben wirklich mehr zu meckern. Im Moment ist es ja noch alles sehr, sehr solide. Und ich frag dich zuerst an, weil ich möchte, dass du vorlegst. Ich hab mich auch diesmal, also ich habe nicht. Ich schicke vorweg, ungleich zuletzt mal habe ich jetzt nicht 38 Runner-Ups, will heißen, hier sind meine 8 Namen, sondern ich habe tatsächlich versucht, mir einen ganz klaren Favoriten zu benennen und im besten Fall noch eine Alternative. Okay. Außer bei, muss ich mal sagen, außer beim Punkt bester oder emotionalster Moment, da habe ich ein bisschen mehr.
Okay. Aber also ich habe eigentlich auch diesmal versucht, ein bisschen mehr einzuschränken, weil beim letzten Mal habe ich ja doch ziemlich ausgeholt. So von wegen gesagt, die sind meine Lieblingsfiguren. Ach ja, die auch da. Und das ist Honorable Mentions. Und die. Nee, ich habe diesmal ein bisschen versucht, mich hier zusammenzureißen.
Was wäre denn für dich so der beste Erzählstrang?
Der beste Erzählstrang ist für mich der rund um Tyrion.
Ja.
Als die neue Hand des Königs.
Ja.
Ich finde, der macht da einfach so einen geilen Job. Und wie er einfach versucht, in diesem Intrigenspiel da mitzuspielen, wo er selber auch nicht untalentiert ist, im Gegensatz zu Ned Stark, der eigentlich überhaupt nicht da reinpasst und er ist da nicht völlig blöd und der hebelt sogar die ein oder anderen Sachen sogar eher aus und so, indem er dann zum Beispiel dann relativ schnell merkt, so, okay, das, was ich so plane und mache und tue, das kriegen die so mit. Und er instrumentalisiert dann den Lancer für sich, er instrumentalisiert sich dann Varys dann für sich und es ist einfach.
Schmeißt Parcell in den Kerker.
Ja. Also allein diese Szene, ich greife da glaube ich schon ein bisschen vorweg, aber allein die Szene, wie er versucht, innerhalb des kleinen Rates herauszufinden, wer ihn verpetzt.
Ja.
Und allein wie diese Szene geschnitten ist, ist so fantastisch, weil er fängt dann an, also es geht ja eben um Parcell, Littlefinger und Varys. Und jedem erzählt er eine andere Geschichte, was er mit Mycella vorhat.
Ja.
Im einen Fall heißt es dann irgendwie, er will sie, um sie außer Landes zu schaffen, weil dann eben die Schlacht von Blackwater dann ansteht. Einmal schlägt er halt vor, sie nach Dorne zu verheiraten. Einmal schlägt er vor, sie mit hier in Hohen Erden zu verheiraten und einmal dann Richtung Eiseninseln. Und relativ schnell wird dann klar, dann so, wer von denen dann gepetzt hat. Weil und einfach auch so diese Szene, wie es ja eben so geschnitten ist, weil dann fängt er irgendwie an, mit dem einen zu reden und dann geht er am Wandern so und auf einmal Schnitt ist auf einmal eine völlig andere Person daneben ihm. Und es ist so schön in dem Moment. Ich habe das so gefeiert und vor allem so dieser Genuss in seinem Gesicht, als ihm dann klar wird, so, okay, derjenige ist es. Und Bronn hilft natürlich damit, dann eben Parcell die Petze dann zurechtzustutzen. Das war sehr schön.
Ja.
Ich habe es sehr, sehr gefeiert. Und auch am Ende dann auch, wie er dann tatsächlich, obwohl er nur ein Halbmann ist, in Anführungszeichen, es dann doch schafft, dann irgendwie die Leute zu mobilisieren und zu sagen, so, hey, müsst vielleicht nicht für den König kämpfen, vielleicht auch nicht dann für die Königsgarde, so, aber kämpft für eure Stadt.
Ja.
Und das ist einfach so ein schöner Moment. Und ich finde, das ist einfach auch so der besterzählteste Handlungsstrang in dieser Staffel.
Ja.
Weil er baut einfach auch so schön in sich auf. Ich glaube, das ist auch der einzige, der wirklich in jeder Folge thematisiert wird.
Ja, ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube, in einer nicht, aber es ist, er ist sehr auf jeden Fall der.
Er fühlt sich präsenter an als alle anderen.
Ja, definitiv. Er kriegt wirklich am meisten zu tun und wir kriegen, ich fand die Zweiteilung auch ganz schön. Also, es ist auch mein Liebling. Ich verrate nicht zu viel. Auch mein liebster Handlungsstrang. Ich fand die Zweiteilung ganz schön, es war auch dramaturgisch schon gelöst, dass erstmal wirklich so die ganze erste Staffel sehr viel Aufräumen einfach ist, das, was du jetzt auch schon geschildert hast, und einfach Bronn auch nochmal so als super charismatische Nebenfigur da auch noch schön mit reinwirkt. Und dann kommt eben so dieser ganze strategische Teil. Das hätte für meinen Geschmack vielleicht sogar noch ein bisschen strategischer sein können. Ich weiß aus den Büchern, dass es ein bisschen komplexer ist, also dass es nicht einfach nur die Schlacht quasi gewonnen wird durch das Vergießen dieses Wildfires in die Meerenge da von Blackwater. dann, dass da irgendwie noch andere Faktoren reinspielen. Also tatsächlich noch mehr Eigenleistung ist von Tyrion, als dass er einfach dieses Wildfire da quasi unter in den Gewölben von Königsmund findet. Aber hey, sei es drum, ich finde es auch spitze. Tyrion ist spitze, er hat die besten Dialogzeilen. Hat mir Spaß gemacht. Ich habe noch so ein, als Runner-up, aber es ist keine wirklich ernsthafte Konkurrenz, Theon, aber auch wirklich nur auf den Eiseninseln, weil das war so der Abschnitt, der hat wirklich gut gefallen, aber es ist eben kein vollwertiger Handlungsstrang, weil wir eben der Figur, es sind eben nur 3 Episoden von 10, die er sich dort befindet. Und all das, was auf den Eiseninseln ist, finde ich super. Aber es ist kein vollwertiger Handlungsstrang. Also Tyrion ist für mich unangefochten. Nummer 1. Lieblingsfigur?
Tyrion! Ja. Also du bist auf der männlichen Seite und auf der weiblichen Seite Brienne.
Brienne ist.
Also ich finde, von allen Frauenfiguren, die in dieser Staffel gezeigt wurden, fand ich sie eigentlich so mit am besten. Sie hat zwar noch nicht so viele Momente gehabt, aber die sie dann hat, die sind wirklich super. Weil ich mag zwar auch Arya, die war ja in meiner letzten Folge dann so meine Nummer 1 bei den Frauen, aber ich finde, sie hatte einfach in dieser Staffel zu wenig zu tun.
Ja.
Und dadurch sie waren da einfach zu passiv in dem Moment. So, die hatten nicht mehr so diese schönen Momente wie halt in der ersten Staffel mit diesen Tanzstunden zum Beispiel. Also wo einfach viel mehr von ihr dann rauskam und einfach von ihrem Wesen. So, das war einfach hier nicht so gegeben. So, da konnte einfach Brienne so mit ihrem Auftreten und mit ihrer Art einfach mehr trumpfen. Und,
ja, total. Ja.
Weil Dany, ja, letztlich die Drachen klauen. Bei Cersei, ja, sie hat ihren Sohn nicht unter Kontrolle. Ja. Und betrinkt sich die ganze Zeit. Das sind...
Ja, ich wollte auch fair sein. Ich hab eben auch Tyrion bei mir ganz oben stehen. Da gibt es so keine ernsthafte Konkurrenz. Und dachte, ja, wo sind die starken Frauen? Ich will ja auch gerecht sein. Ich finde, also auf den letzten Metern gibt es eben wirklich noch starke Momente für das weibliche Personal der Serie, insbesondere Cersei, insbesondere Brienne. Die kriegen dann wirklich coole Momente. Mhm. Also hier Brienne an der Weggabelung da mit Jaime und den 3 Stark-Männern, Gott, bestimmt zu den besten, zu den Highlights für mich der Staffel. Mhm. Aber es ist eben so ein bisschen too little too late, um sagen zu können, das ist wirklich für mich eine favorisierte Figur. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das Schauspiel von Gwendoline Christie ist für mich echt noch nicht so auf der Höhe hier. Also ich habe das Gefühl, sie hat ihre Figur noch nicht so wirklich im Griff. Mhm. Und vor allem hatte ich das Gefühl, als wir sie eben zum ersten Mal sehen, ist der zweite große Moment, den sie hat nach ihrem gewonnenen Kampf gegen Ser Loras, nämlich als Randy umgebracht wird vom Rauchbaby. Mhm. Und sie schreit unglaublich melodramatisch, gibt es diesen Schrei von sich, nein! Und es ist irgendwie...
Das kann aber auch eine Regieanweisung sein.
Ja, das ist auch nicht so. Ja, das ist immer die Frage, genau. Das höre ich nämlich auch oft genug und denke mir, ja gut, da sitzt aber auch ein Regisseur und der hat wahrscheinlich auch 8 Takes vor sich und sagt, okay, ich nehme genau den.
Ja.
Und vielleicht sagt Miss Christie oder Mrs. Christie, nee, eigentlich, das war nicht meine Bestleistung. Also, Nach dem, was wir sehen, ist sie da noch nicht in Hochform, aber gegen Andy auf jeden Fall. Also mir gefällt, ich mag ihre Figur sehr und ich weiß eben, worauf es auch hinausläuft. Also deswegen.
Ich finde einfach auch dieses Gespräch mit ihr und Caitlin einfach auch sehr schön, wo sie ihnen dann ihre Dienste anbietet. Ja. So. Ich finde es einfach auch so ein schöner, einfach so ein Frauenmoment, würde ich jetzt mal so sagen.
Ja, ich hatte mir noch so als Runners-up auch Cersei notiert und Bran auf jeden Fall, aber eben auch den Bluthund, Davos.
Das ist meine Nummer 3 jetzt
diesmal. Und Salador Saan, der Sexpirat, weil ich finde die Szene einfach, ich finde es sehr lustig. Ich finde, Davos hat schöne Momente, also sie haben alle schöne Momente, aber es ist eben so ein bisschen wenig, um ernsthaft sagen zu können, Lieblingsfigur.
Nee, aber den Bluthund, den muss man auf jeden Fall ein bisschen hervorheben. Ich finde, hat in dieser Staffel doch ein paar sehr schöne Highlights-Szenen bekommen, auf die ich noch zu sprechen komme.
Hm? Beste schauspielerische Leistung?
Da habe ich 2.
Gut, aber ich habe nur 1.
Okay, also zum einen Peter Dinklage, weil er einfach die größte Range dann auch anbietet.
Hm?
Und ich muss aber auch lobend erwähnen, Jack Leeson, also hier Joffrey.
Ja.
Weil er einfach so viel Badass rausholt. Also nicht ohne Grund ist er dann jetzt mittlerweile doch, ist seine Figur doch unglaublich gehasst, sodass er dann halt die Schauspielerei aufgegeben hat.
Ja.
Und ich denke mal so, ja, aber es zeigt dann auch einfach so, wie unglaublich krass einfach seine Performance auch war.
Ja.
Also allein die Szene, wo er dann Rose und noch so eine andere Hure bei ihm im Schlafzimmer sind, das zeigt eigentlich so, wie abgrundtief böse einfach diese Figur ist.
Mhm.
Und gleichzeitig hast du dann auch so dieses, weinerliche dann bei der Schlacht von Blackwater, so, wo man einfach merkt, so, okay, der hat aber nicht genug Arsch in der Hose, so, mhm. um halt da an vorderster Front zu stehen. Und dann hast du auch wieder diese sadistischen Momente dann gegenüber Sansa, wo man sich auch so denkt, so, oh, du dreckige Schwein, so, ich will am liebsten das so mit deinen Eingeweiden aufhängen und so. Das ist, oh. Also einfach, dass so eine Figur so viel Hass erzeugen kann, das spricht
ja, für sich. Ja, ja, ja. Ich finde ich find ihn auch ziemlich super. Er darf nicht ganz so niederträchtig sein wie in der ersten Staffel. Das hat mir so ein bisschen gefehlt. Ich glaube, das kommt dann später nochmal. Aber er ist auf jeden Fall sehr, sehr gut gespielt. Und ich meine, er hat natürlich diesen einen Standout-Moment mit den beiden Huren, der wirklich, oh, wirklich schmerzhaft ist. Auf den auch wirklich nur noch so ein, zwei Mal in den darauffolgenden Episoden so nebenbei eingegangen wird. So, hast du gehört, was er gemacht hat? Oder ich glaube, Tyrion sagt irgendwie, nach dem ganzen Ärger mit den beiden Huren, weiß nicht, habe ich keine Lust mehr mit Joffrey zu reden. Und also wird fast so nur so beiläufig kommentiert.
Mhm. Was? Ja, stimmt, zum Beispiel Varys gibt das ja gegenüber Rose dann zu, dass er davon weiß.
Ja, ich dachte auch, Ross kommt da, also ich wusste eben, sie bleibt und ich weiß, sie stirbt später erst in der Serie, aber ich...
Aber die ist auch nicht so lange dabei.
Nicht so lange dabei, ich glaube, in der dritten Staffel beißt sie auch ins Gras. Ja, aber,
das ist auch ein ganz übles Bild.
Ja.
Also wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Ich glaube, einige Buchpuristen waren froh drum, als sie dann endlich stirbt.
Sie ist ja eine reine Serienfigur tatsächlich.
Es ist tatsächlich, also... Ich verstehe die Buchpuristen auch, weil ich meine, die erste Staffel färbt schon wirklich negativ auf ihre Figur ab. Da ist sie wirklich nur dazu da, um rumzusitzen und gar nichts zu tun. In der zweiten wird sie ja überwiegend brutalisiert. Das ist genauso unangenehm auf eine komische Art und Weise. Und was ich wirklich ganz merkwürdig finde mit ihrer Figur, dann am Ende der zweiten Staffel nimmt sie dann genau Varys nochmal so zur Seite und sagt, ich habe Größeres mit dir vor. Und ich als Zuschauer, also ich wusste damals, trotzdem ich im Unwissen war darüber, dass sie eine Serienerfindung ist und dass sie eigentlich nicht wirklich was zu tun hat, da dachte ich auch schon, was will? Ausgerechnet sie, es gibt so viel spannendere Figuren, mit der hast du noch was vor? Ich glaube, es stellt sich dann als eigentlich fast gar nichts heraus, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Viel passiert nicht, oder?
Ich kann mich jetzt auch nicht dran erinnern.
Ja. Also sagen wir mal so, sie wird keine tragende Rolle mehr spielen von Game of Thrones.
Aber sie hat auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Szene am Anfang der Staffel, nachdem ihr dann dieser, ich nenne jetzt mal Babymord, da dann losgetreten wird von Joffrey und sie dann dieses Gespräch mit Littlefinger hat. Was auch so ein ganz, ganz extremer Moment ist, wo du auch so denkst, wow. Also er bleibt ja die ganze Zeit wirklich betont freundlich, aber du merkst dann wirklich sehr schnell so, nee, eigentlich bedroht er sie auf Übelste.
Ja,
ein krasser Moment.
Peter Dinklage wäre auch so meine erste Wahl. Ich habe versucht, einfallsreicher zu sein, aber nee, er hat es auf jeden Fall auch verdient und es wird auch noch kommende Staffeln geben, in denen andere vielleicht noch besser sind. Aber in dem Fall.
In dieser Staffel ist es einfach.
Ja. Es gibt auch noch Tyrion ärmere Staffeln, also das ist keine Sorge, dass es jetzt jedes Mal Peter Dinklage ist. ja, bei besten Bösewicht.
Da müssen wir uns da einig, oder?
Ja, können wir eigentlich fast überspringen. Und wir haben, glaube ich, auch erklärt gerade, warum.
Ja.
Er hat auch noch keine ernsthafte Konkurrenz. Also da gibt es ja noch einige, die dann.
So, ab Staffel 4.
Ja, genau. ja. Ihm Konkurrenz machen könnten. Das beste Kostüm, deine Lieblingskategorie.
Ja, diesmal tatsächlich von einer Frau.
Ja?
Und zwar von Catelyn Stark. Sie hat irgendwann mal ein. Ich versuche es mal zu umschreiben. Ich habe es nicht vor mir, aber ich versuche es ja auch für die Zuhörer zu erklären. Sie hat ja immer diese relativ langen Gewänder an und irgendwann hat sie mal so ein Gewand an, auch so eher in diesen grünen Blautönen, was so richtig schön mit so einem dunklen Blumenmuster bestückt ist. Und sie hat ja dann so eine Art Schalkragen, der komplett bestickt ist und verziert mit dem Symbol der Tullys, eben mit Fischen. Also kannst du dir zumindest hier mal direkt zeigen.
Ah, wenn das unsere Hörer nur sehen könnten. Ja, natürlich. Nein, es ist herrlich.
Ja, also das sind ja so Details, da geht mir das Herz auf. So, das wäre sowas, wo ich sagen würde, ja, das würde ich am liebsten selber haben. Alternativ finde ich natürlich auch die Rüstung von Brienne richtig, richtig schön. Also auch dieser Kontrast von diesem blau-kupferfarbenen und auch eben durch ihre Größe, durch ihre Statur und generell eine Frau in Rüstung, top.
Ja.
Nachdem ich beim letzten Mal so viele Männer Sachen dann bevorzugt habe, diesmal ist es eine Frauenrunde.
Ja. Also Brienne gehört auf jeden Fall auch zu meinen Runners-up und ich habe mich eben gefragt, ob es meine Shovi-Weltsicht ist auf die Dinge, dass ich aber sage, okay, prinzipiell einfach nur aufgrund der Tatsache, dass es eben eine sehr hochgewachsene Frau in der Rüstung ist, finde ich es bemerkenswert. Aber ich finde grundsätzlich eben, Also ich finde, alle Rüstungen Game of Thrones sehen wirklich, wirklich gut aus. Es hat überhaupt nichts was von diesem klobigen, schwermetalligen, was man oft im Mittelalterfilm sieht, sondern es hat eine gewisse Eleganz.
Und also allein die ganzen Lannister-Rüstungen.
Ja, ich finde auch beeindruckend, wie eben die Schauspieler, also wie Gwendolyn Christie, die in ihrer Rolle, da ist sie wieder unglaublich gut drin, die trägt mit was für einer Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit. Und da passt es eben auch für mich dann einfach zur Figur. Es hat einen sinnvollen Hintergrund, warum die Rüstung so ist, wie sie ist, so konstruiert. Vielleicht nicht maximalen Schutz bietet, sondern vielleicht auch einfach ein bisschen was hermacht und schick aussieht.
Ja.
Aber passt wunderbar zu ihrer Figur. Und andere Runner-Up, vielleicht eher so eine Gag-Antwort wäre der Meister der Knochen bei den
Wildlingen. Irgendwie wusste ich, dass das
kommt. Ja, natürlich, weil ich schon in der ersten Staffel den Mann
mit
dem...
Ich erkenne ein Muster.
Ja, aber ich habe gesagt, nee, damit kann ich nicht kommen. Deswegen
ich würde die Antwort trotzdem gerne lassen.
Ja, ich habe das gewählt, weil ich wusste, als die Szene vor uns lief, das habe ich sofort notiert, dass das für mich das kostümmäßige Highlight sein würde, weil es vielleicht nicht der größte Showcase-Moment in Sachen Kostümdesign war, aber für mich der, wo einfach der Aufzug einer Figur dramaturgisch am sinnvollsten einfach in die Handlung eingebunden war, wo einfach Design und Dramaturgie wunderbar in Einklang waren, und das ist halt der Moment, in dem Theon vor Baelor tritt und hat diese tolle Rüstung an, hat sich rausgeputzt und irgendwie auch gestriegelt und gekämmt und hat diesen tollen Umhang an und hat sich wirklich, also wirklich, wirklich fein gemacht und fühlt sich wie der Größte auf Erden, und er sieht wirklich auch so imposant aus, wie jetzt eben der Schauspieler Alfie Allen aussehen kann, der jetzt ja eher jetzt von vergleichsweise kleiner Statur ist. Und Baelor schneidet ihm diese Form quasi ab oder nimmt ihn so ab und er fällt krachend zu Boden, und Theon steht quasi nackt da, obwohl er in voller Rüstung da steht. Und das hat einfach bei mir richtig, richtig Eindruck hinterlassen. Das ist einfach ein fast wortloser Moment, aber da passt für mich alles. Auch das Set-Design, auch die schauspielerischen Leistungen, aber auch die Kostümierung ist einfach toll.
Ja.
Also die Kostümierung ist das völlig falsche Wort, oder? Das Kostümdesign, sagt man. Kostümierung klingt so ein bisschen nach Karneval, aber da kannst du mich gerne aufklären. Man muss aufpassen, man darf ja auch, also zum Beispiel ein Editor will ja auch nicht mehr Cutter genannt werden, wie es früher der Fall war. Das ist ja mittlerweile,
da hat kenne ich tatsächlich einen Unterschied.
Also es gibt ja mittlerweile einfach so Begriffe, die haben sich überlebt oder ausgelebt und die will heute keiner mehr hören. Deswegen.
Ich gebe zu, das ist ja so ein Teil der Post-Production und damit hatte ich nie was zu tun. Ich wurde ja in irgendeinem Podcast auch mal gefragt, so von wegen, was macht eigentlich ein Best Boy? Und da habe ich auch so ein bisschen überlegt, weil ich dachte so, irgendjemand beim Licht? Es gibt ja so gewisse Abteilungen, mit denen hat man ja mehr zu tun gehabt als Kostüm-Bitch-Abteilung. Und mit manchen eher nicht so. Und Kostüm und Licht waren in der Regel nicht so extrem verwoben. Ja.
Bestes Set-Design oder beste Location? Was haben wir denn da?
Das war tatsächlich diesmal ein bisschen schwieriger. Ich habe mich aber im Endeffekt für Carth, das Schlafzimmer von Dany, entschieden. Ich bin eigentlich sonst nicht so ein Freund von so mediterranen Sachen, aber irgendwie, vielleicht war es in dem Moment auch wieder diese Farbgebung, ich habe keine Ahnung, oder einfach die Babydrachen, die da einfach in dem Moment dann gefüttert wurden. Es wirkte einfach in sich rund. Es sah einfach schön aus und...
Ja. Ich fand das Set in der, ich weiß nicht, wie ich es bezeichnen soll, militärischen Kommandozentrale auf Dragonstone sehr schön. Einfach dieser Tisch, dieser Planungstisch. Ich glaube, aus Stein gehauen. Das ist irgendwie so... Sieht aus wie so eine Marmor-Quarz irgendwas, Skulptur halb Tisch. Und also es gibt auch eine ganz merkwürdige Sexszene, die ich nicht für die schlimmste der Serie halte, aber also,
die unbequemste
auf jeden Fall. Und Stannis bellt all seine Klamotten an, ich habe sie nicht wirklich begriffen, aber also dadurch, es gab ja zumindest die Gelegenheit, einen schönen Blick auf diesen Tisch zu werfen. Ich dachte, das ist ein schöner Tisch, den nehme ich jetzt mal als Lieblingsset.
Aber ich glaube nicht, dass es zum Sex wirklich bequem ist. Für alle Männer, die glauben, sowas ist erotisch, für die Frau, nein, nicht. Gib mir ein Kissen darunter, dann vielleicht auch ansonsten. Würde ich das so nicht machen.
Der beste oder emotionalste Moment? Ich glaube, wir haben gesagt, und oder emotionalste Moment, weil ja nicht unbedingt immer die packendsten Momente die sind, von denen man sagt, ja, das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Also einfach vielleicht der Moment, der bei dir den größten Eindruck hinterlassen hat.
Da habe ich auch wieder mehrere Kandidaten. Ich versuche jetzt mal so den rauszupicken, wo ich jetzt sage, so, das hat für mich den größten Impact gehabt. Ich glaube, am ehesten in Staffel 10, wo Tyrion wieder aufwacht Nachdem er ja dann in der Staffel...
Zu Beginn von Episode 10,
ja. Genau, wo er in diesem Kämmerchen dann ist, so, man denkt ja dann so, er ist dann irgendwie bei der Schlacht dann irgendwie so richtig übel zugerichtet worden.
Oh ja, seine Wunde ist hart.
Die ist richtig übel. Ja. Und dann gibt es ja diesen Moment, wo er dann erst mit Varys dann spricht und dann mit Shay. Und dann Varys dann auch so meint, so von wegen, ja, im Grunde genommen wird jetzt Tywin jetzt als der Held gefeiert, weil er mit den ganzen Truppen, mehr da ankam, um dann die Schlacht für sich zu entscheiden. So, es werden keine Geschichtsbücher für dich geschrieben, sozusagen, aber wir werden dir auf ewig dankbar sein. Und Tyrion dann auch so diesen total emotionalen Moment hat mit Shay, so von wegen so, oh, toll, jetzt bin ich auch noch ein Zwerg, jetzt bin ich auch noch ein Monster. Und er dann auch meint, so von wegen so, ja, willst du mich jetzt verlassen? Und sie dann so, ja, hey, du bist auch noch ein schlechter Zuhörer hier. Ich bin dein und so, und er dann völlig aufgelöst und sie dann umarmt und so. Und dann dachte ich auch so, oh.
Ja.
Also, ich habe ein bisschen meine Probleme mit der Figur Shay. Also, hatte ich von Anfang an dann schon immer gehabt. So, vielleicht mochte ich einfach ihre Darstellung nicht. Aber in dem Moment dachte ich auch so, oh Gott, das ist so süß.
Also, magst du die Figur nicht oder Sibyl Kekilis darstellerische Leistung?
Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das wirklich dann auseinanderhalten kann. Ich finde sie irgendwie bisschen zu schnodderig dargestellt. Ja. Ich glaube, das stößt mich das so ein bisschen an. Also, wo ich manchmal das Gefühl hatte, die ist da manchmal ein bisschen zu grob, obwohl es eigentlich der Umgang von Tyrion zu ihr überhaupt nicht rechtfertigt. Eigentlich ist er total liebevoll zu ihr und eigentlich ist er nur besorgt um sie. Aber manchmal reagiert sie da manchmal ein bisschen sehr brüsk, wo ich so denke, finde ich irgendwie ein bisschen unglücklich dann gelöst. Also, da finde ich dann so Momente zum Beispiel, also, das wäre jetzt zum Beispiel mein anderer Moment, der Umgang zwischen Sansa und dem Bluthund, finde ich da irgendwie eleganter gelöst. Also ich meine, der ist zwar ein schnottriger Charakter, aber gerade am Ende, nachdem er ja dann desertiert hat, übrigens auch ein sehr, sehr geiler Moment, wo er dann bei ihr im Zimmer ist und er dann ihr anbietet, sie nach Hause zu bringen. Und dann, wo sie aber das nicht zulässt und ihn noch fragt, so, ob er ihr was antun will. Und er dann auf einmal ganz persönlich wird, ganz ruhig wird und sagt dann so, nein, ich werde dir nichts tun. Und ich mal dachte, oh, so, boah, hast du nicht da gesagt, du blöde Kurve. Hallo, der hat dich vergewaltigt, so Schritte, so, vertrau ihm doch gefälligst. Der Netz sind alles nieder, was euch in den Weg kommt.
Ich muss mal kurz dazwischen grätschen mit einer Frage an dich, weil das war eine Kommentar seitens meiner Frau und sagte, du musst das Anne fragen, wenn sie wieder hier ist. War Sansa und ihre Vergewaltiger. Der Bluthund tötet einen von ihnen und schlitzt ihm quasi Unterleib auf, durchs Gemächt bis ungefähr hoch zur Brustwarze und wir sehen dann die ganzen Innereien rausfallen, runterklatschen dann auf den Boden. Ja. Und das war in dem Moment, wo Jennifer sagte, ja, das ist, mir gefällt nicht, wie brutal die Serie geworden ist. Ist das nicht viel härter? Und ich sagte, naja, gut, in der ersten Staffel hat Tyrion auch schon jemanden mit der Spitze seines Schildes irgendwie das Gesicht zertrümmert und ein paar harsche Momente aus der ersten Staffel zitiert. Aber ist es auch dein Empfinden, dass da irgendwie, dass sie zugelegt haben? Weil meins war es jetzt nicht, was nicht heißen soll, dass die Serie nicht brutal ist, aber. Ist es heftiger geworden?
Ich hätte gesagt, nein. Also ich habe ja bewusst bei meinen Notizen auch mal aufgeschrieben, so weil wir ja immer auch mal diesen Punkt hatten, von wegen so, was ist der grauslichste Tod?
Ja.
Und ich hatte das Gefühl, es gibt zwar viele Tode, aber viele sind dann relativ schnell. Also so dieses, weiß ich, jemand wird erstochen, jemand wird geköpft, jemand wird sonst irgendwas dann gemacht und so, oder wird einfach erschossen dann so, wo ich mir das Gefühl habe, okay, das ist aber einfach relativ schneller Tod. Dann so. Also du hast dann jetzt habe ich natürlich diese Tode aus der vorherigen Staffel jetzt nicht mehr ganz so präsent.
Aber es sind eben auch meistens einfach so.
Also ich habe nicht das Gefühl, es ist mir unangenehm aufgefallen in dieser Staffel. Also es gibt so ein paar Momente, wo ich mir das Gefühl hatte, okay, das ist schon echt bitter. Aber es ist jetzt nicht so, dass man das nicht aus anderen Sachen auch kennen würde. Also sowas wie jemand verbrennt, ist jetzt nicht ganz so ungewöhnlich oder dann so mein Kandidat für grauslichster Tod, ich greife mal so weit vor, ist ja dieser Foltertod in Harrenhal.
Ja.
Wo ja dann die Leute, die dann befreit werden, diesen Eimer dann vor der Brust geschneit bekommen und da drin sind Ratten.
Ja.
Und dieser Eimer wird angezündet, woraufhin ja dann die Ratten dann angefangen, sich durch den jeweiligen Körper dann irgendwie zu fressen. Das wird ja nicht gezeigt dann so, aber das passiert so viel im Kopf, wo ich mir denke, boah, das ist so
Nee, mein grauslichster Tod wird auch nicht explizit gezeigt. Das ist, bei mir, geht es ja eben auch genauso. Also das, ich finde auch, das Psychologische ist da, ist da schlimmer. Ich hab weniger Probleme damit, dass ich mit grafisch expliziter Gewalt. Ich meine, ich mache jetzt auch seit knapp 7 Jahren einen Podcast, in der wir fast jede zweite Woche über irgendwelche gewalttätigen Filme sprechen. Also ich wäre der falsche Kandidat, der jetzt sagt, ja, eigentlich mag ich das nicht sehen. Es ist eben immer nur die Frage, wem es zustößt. Und ich muss sagen, wenn jetzt da jemand ein 14-jähriges Mädchen vergewaltigen will und ich habe keinen Bezug zu der Person und es ist einfach irgendwie nur Bad Guy Number 3 im Drehbuch und außer seine geifernde Fratze sehen wir nichts von ihm, ist es mir, auch wenn das jetzt hart klingt, relativ egal, wenn ihm dann die Innereien rausputzen, weil ich denke, ja, hat er auch nicht besser verdient. Also das ist.
Kann mich jetzt auch nicht daran erinnern, dass es in der Szene wirklich so explizit war.
Ja,
es ist. Ich habe das Gefühl, es war eigentlich eher durch bestimmte Kamerawinkel doch eher so ein bisschen.
Ja, man sieht schon einiges, aber es könnte härter sein. Es gibt auf jeden Fall in späteren Staffeln dann noch deutlich mehr zu sehen. Aber
ist es mir auch einfach gegangen, weil ich die ganze Zeit Notiz gemacht habe. Ich weiß es nicht. Aber, also, um jetzt so die Frage deiner
Frage zu
beantworten, also ist mir jetzt nichts.
So ich wollte es mal reingeschoben haben, um jetzt wirklich alles hier abzudecken und nichts zu vergessen, aber was haben wir denn? Ich bin zum besten emotionalsten Moment gesprungen, bevor wir irgendwie noch einige andere Kategorien abgeklappert haben. Ich habe schon wieder wie da was gescrollt hier, stelle ich gerade fest. Aber um meinen emotionalsten Moment zu nennen, da kannst du ja auch noch deine Runners-up, deine anderen Kandidaten nennen. Hattest du noch welche? Ja, ne?
Ja, ich habe noch
welche. Das wäre wahrscheinlich, also ich weiß, emotional ist falsch, aber falsch in dem Sinne, dass mich nicht wirklich getroffen hat oder unbeschreiblich glücklich gemacht hat oder aufgeregt hat, aber ich fand einfach, ich hatte für den Moment die größte Wertschätzung, als Arya mit Tywin über Rob spricht und was Rob da im Norden macht und immer auch noch dieses so mitschwingt, dieses Misstrauen von Tywin gegenüber Arya oder Ari, wie sie sich, als der sich jetzt erst ausgibt, was dann irgendwie auch Tywin sofort durchblickt. aber er durchblickt sofort, dass sie ein Junge ist, aber er durchblickt eben auch oder glaubt zu ahnen, dass sie nicht die Person ist, die sie vorgibt zu sein und dem geht eben auch noch, dem folgt dann eben auch noch so ein kleines Zwiegespräch darüber, was sie kann und was sie nicht kann und wer hat ihr Lesen beigebracht und ist das bei Mädchen so und er versucht eben auch durch Fangfragen ihre Identität rauszukriegen. Mhm. Also ich fand einfach, aber all diese Momente sind schön, aber insbesondere da, wo sie über ihren Bruder spricht und doch versucht, irgendwie diese Distanz zu wahren, also nüchtern über Rob, den Unbesiegbaren im hohen Norden zu sprechen, ohne halt diese stolzen Schwestergefühle zu zeigen, aber ihm trotzdem halt noch diese Ehre zu erweisen und in lobenden Tönen von ihm zu sprechen, das finde ich ganz toll.
Yeah.
Und ist auch schauspielerisch ganz, ganz, ganz super gemacht. Und da hilft sich ja auch die Regie und der Schnitt und alles Mögliche, aber Charles Dance und Maisie Williams sind Super in der Szene. Das sind tolle Serienerfindungen. Man merkt halt immer so gerne über Talisa und Ross und all die Sachen, die vielleicht die Serie gar nicht braucht, die auch nicht in den Büchern waren. Aber das ist wirklich eine gute Serienerfindung. Ja, und glaube ich, so mein liebster Moment. Und noch ein paar, die anderen Kandidaten sind aber irgendwie zu klein, glaube ich, einfach nicht so wahnsinnig relevant für die Serie am Ende. Das ist, ich glaube, der Spruch, ich mag den Dialog zwischen Littlefinger und Cersei zu Beginn der zweiten Staffel, wo dann der endet mit Littlefingers Wissen ist Macht und Cersei dann sagt dann nein, Macht ist Macht.
Ja,
finde ich super.
Stimmt, der war auch echt gut.
Ramin Djawadi, der in Duisburg geborene Halbiraner, der Komponist der Serie bis zum heutigen Tag, hat irgendwie, wir haben den ein bisschen vernachlässigt in unserem Gespräch über die erste Staffel, aber da gibt es auch schon ganz, ganz tolle Momente auf der Tonspur. Und ich finde, der Moment da, wo Theon getauft wird, in Anführungszeichen, auf den Eiseninseln, der ist ganz, ganz toll vertönt. Der hat so eine wunderbar schöne, säuselnde Melodie und dabei doch erhaben, fand ich super gut.
Oh, wir müssen über The Reigns of Castamere sprechen.
Ja.
Das hat jetzt endlich
Premiere.
Oh, ich liebe dieses Lied. Das sollte ja ursprünglich das Theme werden für die Serie, aber man hat sich dann doch dagegen entschieden und hat ja dann stattdessen das Intro, was wir heute ja alle kennen und lieben, dann bekommen. Ich weiß aber nicht mehr warum, aber es hat sich dann so etabliert.
Tyrion pfeift das auch, ne?
Genau, er pfeift das relativ am Anfang. Also ich glaube, als er gerade frisch dann nach King's Landing kommt, so von wegen so, Hallöchen, ich bin jetzt hier, ich bin jetzt die Hand und ich mische jetzt mit, auch wenn Cersei das nicht will. Ich liebe das Lied, das ist toll.
Ja. Und wirklich geschickt, wie es jetzt in die Serie so eingesponnen wird, so ganz irgendwo im Hintergrund. Ich meine, außer außer dem Buchlesern wird ja zu dem jetzigen Zeitpunkt auch niemanden wirklich irgendwas, das Lied nennenswert was sagen. Das ist ja auch, wird auch niemals, glaube ich, benannt als quasi der Lannister-Song, der er ja ist.
Stimmt.
Aber wenn er dann eben wirklich so mit großer emotionaler Tragweite eingesetzt wird, dann in der 9. Episode der dritten Staffel, hat es mich auch wie ein Schlag getroffen. Und dachte, okay, das ist, war das nicht? Ach du Scheiße. Also ich hatte diesen Moment nicht, aber ich hab gemerkt, was die Serie will, weil ich meine, ich wusste um den Tod von Caitlin und Rob. Mhm. Aber es ist brillant und ein schönes Lied. Mhm.
Mhm. Es gibt auch sehr, sehr schöne Coverversionen davon. Mhm.
Blödsinnigerweise, und deswegen lass uns irgendwie noch das vorher abklappern, bin ich wieder zu weit gescrollt und habe ganz wichtige Kategorien wie welches beste Action-Szene, grauslichster Tod und überflüssigste Nacktszene übersprungen. Was wäre denn deine überflüssigste Nacktszene gewesen?
Meine überflüssigste Nacktszene ist am Anfang der Episode 2 im Bordell. Man denkt sich ja so, gut, Bordell, das ist ja kein wirklich ungewöhnliches Setting, aber die Art und Weise, wie diese Szene aufgebaut ist. Weil es fängt ja damit an, so Hure und ein Mann haben Sex.
Ach, das!
Diese werden wiederum beobachtet von einem anderen Mann, der gerade einen geblasen bekommt. Dieser wird wiederum beobachtet von Littlefinger.
Ist das das, wo er ihr die Lippen abtupft?
Ja.
Ah. Okay, du hast gewonnen. Ich hab die Szene vergessen oder verdrängt.
Als ich die Notiz gemacht habe, das war so mein ganz großes Ausrufezeichen und das kann nicht getoppt werden. Also, ich glaube, die absurdeste Sexszene kannst du ja noch, oder Nacktszene kannst du ja halt noch sagen, dann halt der Sex auf dem Schlachttisch in Dragonstone.
Ja.
Unbequem Sex und so könnte man nur sagen, ja, aber
ich hatte
da kann man noch nicht sagen, das ist noch halbwegs Story-relevant.
Ja.
Aber das, was ich eben geschildert habe, das.
Stimmt,
nicht
ja, ja.
Relevant.
Absolut verkommen auch.
Also, ich meine, es sollte zwar darstellen, so von wegen, ja, hier, Rose ist aufgrund dieser Babymorde nicht mehr in der Lage, vernünftig zu arbeiten, dafür entspinnt sich
ja.
ein Gespräch mit Littlefinger, was wiederum gut ist, aber du brauchst trotzdem nicht so diesen Prolog davor.
Ja, ja.
Denkt so, nee.
Es schreit wirklich so nach, hey, wir sind im Kabelfernsehen, wir dürfen das, wir machen eine Serie für Erwachsene, wir gehen dorthin, wo andere Serien nicht hingehen und es ist eben auch nicht sexy, es ist eben, also Littlefinger da seiner namenlosen Hure da Sperma von den Lippen tupft, halb von der Wange und sie dann eben sofort
den
Kussmund eben dem nächsten Freier aufdrückt, meine Güte. Ja. Ich hatte mir natürlich den vergleichsweise harmlosen Moment von mit Bronn und der Hure auf seinem Schoß kurz vor der Schlacht von Blackwater notiert, weil sie auch der Handlung nichts hinzuzufügen hat, außer da zu sitzen und zu sagen, oh Bronn, erzähl mir von deinen tollen Heldentaten.
Aber da hat er ein schönes Face-Off mit dem Bluthund.
Ja, das stimmt.
Wo die beide so ein bisschen so einen Schwanzvergleich haben, so von wegen so, hey, wer ist der härtere
das stimmt.
Hund von euch?
Der grauslichste Tod.
Ist mein Rattentod.
Ich nenne es jetzt mal der so. Rattentod vom Kitzler heißt, glaube ich, genau. der Tickler. Der grausigste Tod, auch hier wieder psychologisch, wie bei dir, man sieht nichts, aber ich glaube, der Moment, in dem Brienne dem dritten Starkmann das Schwert so langsam in den Unterleib schiebt, das ist unangenehm. Man sieht gar nichts. Man sieht nur das Schwert eben eintauchen, so irgendeine Stelle im menschlichen Körper, die sich eben außerhalb des Bildkaders befindet. Und muss sich den Rest eben auch denken. Und was man sich da kann man sich eben eine Menge denken. Sehr unangenehme Dinge.
Das stimmt.
Bester Action-Moment vielleicht gar nicht so schlimm, dass wir es übersprungen haben, denn ich glaube, das ist jetzt relativ eindeutig.
Ja.
Ja. Also die Explosion, die erste Explosion des Seefeuers, des Wildfires ist ja so gigantisch. Ich glaube, dass glaube ich sogar irgendwie zweimal weggeschnitten wird und dann schneiden sie wieder zurück und die Explosion ist immer noch im Gange, weil sie so gigantisch ist wie ein Atompilz fast. Fantastisch, ja. Kurz vor Schluss, beste Episode. Nee, fangen wir mal mit der schlechtesten Episode. Lass uns mit was Positivem enden.
Die schlechteste Episode ist jetzt bei mir die erste, weil ich das Gefühl habe, es ist viel zu viel Exposition.
Mhm.
Also ich habe irgendwie das Gefühl, so ja, wir müssen erstmal die ganzen Handlungsorte erstmal wieder einführen, so ein bisschen quasi wieder frisch dabei und dann das passiert da, das passiert da, das passiert da und man hat das Gefühl, die reden erstmal alle nur. Ich meine, klar, die endet zwar ziemlich heftig dann eben mit diesem Auftrag zum Babymord.
Ja.
Aber irgendwie hat man das Gefühl, so, die kommen noch nicht so ganz in die Pötte. Die braucht zu lange, als dass sie dann wirklich rund geht.
Mhm. Ja, ich tue mich schwer mit der schlechtesten Episode. Wir hatten das auch kurz im Vorgespräch. Die Staffel ist zu homogen in ihrer Erzählform, also auch in der Qualität, also dass man wirklich sagen kann, das ist so ein krasser Ausreißer nach unten oder oben. Das gilt eigentlich für Game of Thrones generell, dass man halt wenige Episoden, von denen man sagt, okay, das war jetzt komplett misslungen einfach. Aber ja, ich finde die Episoden tendenziell schlechter, in denen habe die Storylines von Rob und Talisa und Bran und auch die Szene mit Shay ein höheres Gewicht haben, weil es einfach so, weil die einfach zu den Figuren gehören, die nicht kategorisch, aber mich in dieser Staffel weniger einfach interessiert haben. Mhm. Und ich habe das Gefühl, ich weiß noch nicht, ob das für die Episode gilt, ich jetzt benenne es nämlich 8, The Prince of Winterfell. Ich glaube, ich habe es als vergleichsweise schwächste Episode empfunden, weil ich einfach bei Episode 8 das Gefühl hatte, jetzt muss doch auch mal was passieren. Ja. Und ich wusste zum Glück, dass Blackwater kommt und dennoch, trotzdem ich wusste, jetzt kommen 2 Episoden, 9 und 10, denen wirklich, wirklich viel passiert, habe ich mich, glaube ich, bei Episode 8 schon begonnen darüber zu ärgern, dass sie so viel nach hinten schieben. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, relativ konkret, dass es auch für mich schon so ein frustrierender Sehmoment war beim allerersten Mal, weil ich eben wusste, klar, nach 10 Episoden ist Schluss und wir stecken noch in allen möglichen Storylines mittendrin. Ist noch nicht mal ansatzweise was geklärt. Und ich glaube, es ist auch ist auch wiederum ein Moment, wo wir, ja, wir müssten, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch relativ lang ohne Danny leben. Mhm. Und da dachte ich schon, okay, die verlieren die Kontrolle langsam so ein bisschen über ihre Erzählung. Und ja, deswegen wahrscheinlich 8. Und das relativiert dann die starke Episode 9 und die recht gute Episode 10, der leider Handlung steckt für 3 Episoden, aber 8 it is, ja. Okay. Und die beste?
Schwank ich zwischen 2.
Ja.
Also einmal Episode 2, trotz dieses unglaublich furchtbaren Anfangs, hat die aber unglaublich viele schöne kleine Momente. Unter anderem halt eben die Szene mit Tyrion und wie er dann halt den kleinen Rat dann auseinander nimmt. Und auch dieser Moment, wo Arya und Gendry da so ihren Beichtmoment dann haben so, und dieses dann so, oh mein Gott, du bist eine Lady, oh mein Gott und so. Und das ist einfach, fand ich sehr, sehr schön. Und dann gibt es auch nochmal so ein paar kleine Momente zwischen Sansa und dem Bluthund, so, die ich auch sehr schön fand. Und die zweite Episode, die ich auch noch sehr, sehr gut finde, ist halt die 9.
Ja.
Und das hatte ich vorhin noch vergessen zu sagen, so, da gibt es natürlich auch 2 großartige Momente für mich. Einmal die Ansprache von Tyrion.
Ja.
Die sehr, sehr fantastisch ist. Obwohl, stimmt, ich habe sie ja schon mal angesprochen, aber zumindest jetzt nochmal richtig. Und die Dissertation vom Bluthund. Ja. Wo er sagt dann so, scheiß auf die Stadt, scheiß auf die Königsgarde, scheiß auf den König, ich gehe.
Fucking Joffrey.
Ja, das war aber schön. Ich meine, das ist ja klar, denn so, wenn du da irgendwie so ein riesigen brennenden Schlachtfeld dann bist und du selber bist schon mal gebrannt, markt worden, das ist dann über dich dann auch
töten. Ich habe versucht auch, ich wollte ein bisschen kreativer sein, aber ich muss auch sagen, es ist Blackwater, weil sie für mich einfach die höchste Dichte hat an Szenen, die ich wirklich super finde.
Ja, vor allem, weil man sich auch wirklich dann auf einen Schauplatz konzentriert. Das ist halt das Angenehme.
Also es gibt zusätzlich zu den von dir genannten Momenten gibt es eben nur mindestens 2. Das eine ist die beinahe Vergiftung von Cersei, die beinahe ihren Sohn vergiftet, in dem Moment, in dem sie eben...
Ah, wo sie diese Geschichte erzählt mit dem Löwen.
Denkt, sie unterliegen in der Schlacht und dann in letzter Minute. Auch das ist super, nicht nur die beinahe Vergiftung, sondern auch in dem Moment, in dem eben Tywin reinkommt und ihm vorweg eben Ser Loras, der dann so irgendwie seinen Helm auch so galant auszieht und dann diesen Diener macht. Und es ist einfach so, das ist so ein richtiger Actionfilm-Moment. Da steckt so eine Dynamik drin, wie so die Tür aufknallt und Loras kommt rein und zieht sich den Helm vom Kopf und macht den Diener und dann reitet das irgendwie Tywin Lannister, als hätten die das 3 Wochen geübt, diesen Auftritt. Das ist so ein richtiger Gänsehaut-Moment, aber zuvor eben noch...
Vor allem sein Gesichtsausdruck, also von Loras ist auch so schön, so nachdem er eigentlich ja dann Randy ja so treu ergeben war und dann jetzt so dieses, jetzt müssen wir uns mit den Lannisters verbinden, obwohl wir das eigentlich nicht wollen, aber...
Und eben auch noch so ein toller Schauspielmoment auch von Lena Headey, die leider nicht viel zu tun hat in der Staffel, aber da eben auch wirklich stark ist und was ich perfide auch sein darf.
Also allein diese ganzen Szenen da in diesem Versteck mit den ganzen Frauen, das ist einfach
unglaublich.
Wo einfach so ziemlich klar wird, so, ja, das ist eigentlich auch nur alles Scharade, was sie da macht.
Vor dem Moment finde ich noch ganz toll, auch im Blackboard, deswegen auch Lieblingsepisode, einfach weil es jetzt nicht von den die genannten noch, also es gibt noch eine, von der ich sage, wirklich, die ist herausragend, das ist die, in der Bronn den Bogen abfeuert, da auf dieser...
Ja.
Auf diesem Felsen stehend. Mhm. Und man in dem Moment nicht genau weiß, was kommt, aber es ahnt.
Man, der kann wenigstens gut zählen. In irgendeiner der späteren Staffeln wird das ja nochmal aufgegriffen. Du weißt, glaube ich, was ich meine, oder?
Ja. Es ist, wie nennen sie diese großen, nicht Katapulte, aber quasi. Wie nennen sie diese großen Geschosse? Die haben irgendwie so einen wunderbaren Namen dafür. Ich muss mir mal notieren, wenn die beim nächsten Mal auftauchen. Also sie werden auch hier bereits als solche bezeichnet. Das sind diese überdimensionierten Armbrüste. Ich glaube, die man dann auch Katapulte, wenn sie eine bestimmte Größe erreichen, nennt. Aber die werden später auch nochmal zum Thema. Und das finde ich gut. Ich bin ja doch ein Action-Freund, muss ich sagen. Und Staffel 2 hat ein bisschen wenig Action. Die späteren Staffeln haben dann wieder ein bisschen zu viel Action, darüber wird auch zu reden sein. Aber ich war dann doch ganz dankbar dafür und musste dann leider auch eingestehen, dass ich dann doch ziemlich oberflächlich bin, in der Hinsicht, dass ich mich einfach danach gesehnt habe, dass es endlich mal auf, dass man rumst und das hat es eben gut getan und dazu die ganzen schönen Reden und perfiden kleinen, dreckigen Momente und selbst Sansa war richtig gut und die wird für mich auch in den späteren Staffeln richtig gut, aber hier auch, weil
es ist ja nicht mehr so dieses ganz krasse Naivchen. Also man merkt ja schon so langsam,
Und ich hatte wirklich,
wie das Spiel läuft.
Und ich hatte wirklich Mitgefühl mit ihr, weil sie ist eben auch noch, sie ist eben jung und sie macht eben auch falsche Entscheidungen in dem Moment, in dem eben quasi der Blutund ihr gegenüber sitzen, ihr dieses Angebot macht und sie so denkt, sie kommt aus der Nummer noch so raus und es wäre jetzt der falsche Weg, den Fluchtweg mit Gregor Clegane zu beschreiten.
Vor allem, wenn man auch noch weiß, was auf sie zukommen wird. Das ist so, wow, das hätte so viel einfacher sein können. Aber, naja.
Und das war's. Einschätzung der Staffel insgesamt habe ich hier, aber das ist eher so eine obligatorische, weiß nicht, man sollte rausgehört haben, ich glaube, wir sind einigermaßen zufrieden. Kannst du dir was ausdecken auf einer Skala von 1 bis 10 oder einer Schulnote, die du dieser Staffel geben würdest?
Ich würde sagen, eine schwache 8.
Ja, ich hab der
erste. Weil es gibt schon viele gute Momente, aber es gibt dann doch wieder zu viele Kritikpunkte, wo ich dann sage, so, ja, das hat dann die Staffel doch nicht so völlig rund gemacht. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, was ich für die erste Staffel gegeben habe. Ich weiß nicht, haben wir da
8? 8, ja. aber erst im Nachgang.
Ja, okay, dann so, aber ich würde jetzt sagen, so, es wird eher, also 7 wäre jetzt schon wieder zu schwach dann so, aber es ist irgendwie so ein Mittelding dann so. 7,5.
Alles klar. Ja, wenn ich müsste, dann mir die Pistole auf die Brust setzen und würde ich sagen 7. Weil sie doch im Vergleich zur ersten Staffel für mich ein bisschen abfällt. Ich kann. Es ist eine bessere Seherfahrung als Anno dazumal und das finde ich schon gut. Ich hatte mir wesentlich weniger erwartet und hatte meinen Spaß, wobei eben er nicht frei war von Momenten, in denen ich wirklich einfach frustriert war, muss ich auch ehrlich sagen. Also es gab 2-3 Momente so rund um Episode 5 oder 6 und dann wieder um 8, wo dann eben auch bestimmte Handlungsstränge einfach verschwanden und vor allem Danny verschwand und einfach bestimmte Themen jetzt hier Talisa und Rob ein Gewicht bekam, was ich unangemessen fand. Aber hey, war gut. Und ich freue mich sehr auf Staffel 3.
Ja.
Das ist in meiner Erinnerung, das Highlight der ganzen Serie.
Ja, obwohl ich jetzt auch nicht mehr hundertprozentig sagen kann, warum.
Warum?
Ich meine, wir haben die Red Wedding, auf jeden Fall. Aber
wir dürfen jetzt auch nicht spoilern. Stell dir mal vor, es hören uns Menschen zu und die, obwohl nein, wir haben ja schon was vorweggenommen von den späteren Staffeln. Ich wollte gerade sagen, es hören uns Menschen zu, die jetzt eigentlich mitgucken mit uns und so zweit, zum ersten Mal gerade die zweite Staffel gesehen haben, aber ja. Es gibt noch ein bisschen mehr. Ja.
Aber gut, dann im November.
Ja, zum Beispiel. Ich mach gerade blöd. Komische Gesten, die ich glaube, alle verstehen.
Ich bin auch gerade was irritiert, aber ja.
Jamie.
Ah!
Ja.
Okay, ja, jetzt.
Zum Beispiel.
Stimmt.
Darauf wird man nicht lange warten müssen. So, ein großer Spaß. Vor allem für die Menschen, die nicht gucken können. Und das Kleid von Caitlin Stark sah auch ganz toll aus, was mir Anne gerade gezeigt hat. ihr werdet ein bisschen mitträumen dürfen müssen und ich freue mich drauf,
dass... Ich hoffe, mit der Beschreibung konnte ich in etwa erklären, was ich meine.
Ja.
Ich google einfach Caitlin Stark Season 2, dann werdet ihr es finden.
Ich würde mich darüber freuen, wenn du noch mir kurz berichtest, wo man dich so findet. Online.
Ja, ja. Man findet mich auf zweierlei Arten. Einmal über meinen Podcast, Klassiker Fable. Da bin ich im Podcatcher zu finden. Man findet mich bei iTunes. Man findet mich bei der Second Unit. Da habe ich meinen eigenen Bereich. Und da werde ich aber auch irgendwann tatsächlich eine eigene Domain irgendwann mal bekommen. Das ist in der Planung. Mal gucken, wann wir das zeitlich schaffen. Ansonsten bei der Second Unit. Und ich bin da mit Klassiker Fable auch bei Twitter unterwegs. Da poste ich auch relativ viel und intensiv. Insbesondere was so die nächsten Folgen betrifft. Da teaser ich unglaublich viel an. Die nächste Folge, es wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen unchronologisch sein, aber es wird dann Poltergeist sein. Da freue ich mich schon sehr. Und man findet mich noch über meinen Nickname Kostümfrau, sowohl bei Twitter als auch bei Letterboxd.
Vielen Dank. Man sollte dir folgen, man sollte Anne folgen, wirklich überall. Es ist,
hier sollte man auch folgen.
Es ist sehr bereichernd. Ja, das ist aber, ich hoffe, das wissen ja die Hörer, dass das hoffentlich nicht der einzige Podcast ist, den sie von mir hören. Ansonsten ja, Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition hören, denn es gibt so viel mehr, bei dem ich beteiligt bin, außer diesem Podcast, wobei das hier ist schon so ein wirkliches Herzensprojekt und ich freue mich echt verdammt nochmal auf die nächsten paar Staffeln und ich befürchte jetzt schon, ich werde verdammt traurig sein, wenn die siebte dann rum ist. Oh. Noch ganz wichtig, Feedback bitte an derkleinerat@bahnhofskino.com oder an unsere Social Media Accounts, also bei Twitter @kostümfrau oder @bahnhofskino oder unter facebook.com/bahnhofskino, aber gerne umfangreicheres Feedback, Lob, Kritik, Ideen, Fragen an Anne und mich zu uns, zu Game of Thrones, zu Staffel 2 oder 3 im Speziellen oder der Serie im Allgemeinen an derkleinerat@bahnhofskino.com. Unseren Rückblick auf die dritte Staffel findet man dann ab dem 4. Dezember, also schon, glaube ich, so rund um den ersten Advent, dann im eurem Podcatcher und ich freue mich sehr drauf, Anne mutmaßlich auch.
Ja.
Und wir verabschieden uns in die Nacht. Berühmte letzte Worte. Du kannst einfach Tschüss sagen. Weiter, Mokulis. Adios. Adios.